Ja, es ist wieder der letzte Mittwoch im Monat. Das heißt, es ist wieder Zeit für den Nordfunk hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Im Studio ist heute einmal der Tanjev.
Hallo.
Und wir haben heute noch einen Gast, das ist der Sandro Geiken.
Hallo.
Und ich bin der Philipp.
Sandro, du kommst aus Berlin, oder?
Ja.
Und du bist von Beruf Technikphilosoph?
Genau, ja.
Studierter Physiker?
Na, Philosoph und Physiker.
Aber du hast mal Physik studiert, so gesehen.
Ja, auch.
Ja, ja, was stelle ich mir denn unter einem Technikphilosophen vor?
Na, ich mache eigentlich Technik- und Sicherheitsforschung. Das sind eigentlich so meine beiden Kernbereiche als Technikphilosoph. Technikphilosophie ist so, halt so eine typische Philosophie, die sich mit einem bestimmten Gegenstand beschäftigt. Gibt es einige von. Und da reflektiert man dann halt mit diesen typischen philosophischen Kardinalsfragen, was kann ich wissen, was ist der Mensch, was soll ich tun, was darf ich nicht tun,
wie
reflektiert
ist die Welt,
man dann halt eben
Technik. Wie ist die Welt beschaffen, sowas?
Ja, solche, diese allgemeinen philosophischen Fragen und dann, da wendet man dann sich halt der Technik zu, um erstmal zu versuchen zu verstehen, was das überhaupt ist. Wir leben ja sehr intim, sehr nah mit Technik zusammen, immer wenn wir unterwegs sind, von der Wiege bis zur Bahre sozusagen, sind wir von Technologien begleitet. Und das ist natürlich für Philosophen auch ein interessantes Verhältnis, dass wir da so eng damit zusammenhängen und dabei auch so unbewusst damit zusammenhängen. Wir reflektieren das ja eigentlich kaum, diese ganzen Alltagstechnologien, und dann ergeben sich da halt eine ganze Menge interessanter Fragestellungen von halt dieser grundlegenden anthropologischen Fragestellung aus, was uns als Menschen eigentlich mit der Technik verbindet und inwiefern uns vielleicht Technik auch definiert, bis hin zu dann diesen ganz großen Themen wie ob die Technik uns schon beherrscht, ob wir die Technik noch beherrschen können, wenn man jetzt solche Sachen sich vorstellt wie Atombomben, Wasserstoffbomben. Das war natürlich eine große Diskussion dann im Kalten Krieg in der Technikphilosophie, ob wir nicht irgendwie den Maßstab, jeden Maßstab schon verloren haben, wenn wir Technologien bauen, die ganze Welt auf Knopfdruck vernichten können. Und das sind dann halt eben so die typischen Fragen. Inzwischen hat sich's ein bisschen abgekühlt natürlich und jetzt
sind andere Sachen aktuell.
Ja, jetzt der Kalte Krieg ein bisschen weg und jetzt geht es mehr so um Ubiquitous Computing zum Beispiel. Haben wir eine Forschungsgruppe bei uns in Stuttgart.
Wie heißt das?
Ubiquitous Computing, also dieses ubiquitäre Computing, dass man überall in seiner Umgebung einen Computer hat, in seiner Kleidung und alles ist so smart und
haben wir ja schon fast, ne?
Geht
ganz stark.
Ich habe jetzt gerade ein iPhone, das ist schon nimmt tatsächlich eine ganze Menge vorweg, was wir da so seit ein paar Jahren diskutieren in diesem Bereich. Das ist ganz erstaunlich. Und das sind halt jetzt so die neueren Themen. Das ist halt dann auch immer sehr bestimmt von den Technologien, die natürlich gerade so aufkommen. Und Überwachungstechnik ist dann natürlich auch so ein speziellerer Fall davon.
Okay, ihr unterliegt so ein bisschen den Trends auch in eurer Forschung, was gerade so aktuell ist oder was man gerade wissen will.
Ja, natürlich jetzt nicht so das letzte Handymodell oder irgendwie
das
Zeug,
nicht.
Aber halt eben so, wenn neue Typen von Technologie aufkommen, wenn sich die Menschheit technisch neu einrichtet, das sind natürlich schon immer sehr interessante Phänomene für Technikphilosophen. Und da ist natürlich in den letzten Jahren dann viel passiert.
Ziemlich viel, ne? Mit dem Internet und
Informations-, Kommunikationstechnologien
und so.
Im Allgemeinen, das ist natürlich schon eine große Bewegung.
Und wo arbeitest du genau?
Ich arbeite an der Universität Stuttgart und bin da jetzt ganz normal als Dozent angestellt, mache aber nebenbei noch eine ganze Menge Sachen. Bin jetzt gerade auch bei der Bundeswehr zum Beispiel und berate die ein bisschen in Sachen Cyberkriegsführung und
Cyberkriegsführung, das klingt sehr nach Science Fiction, muss ich sagen.
Ach ne, ist schon eine ziemlich reale Geschichte. Also es gibt eine ganze Menge Gelder, die da schon seit einigen Jahren, fast Jahrzehnten, hunderte Millionen jedes Jahr rausschleudern, um da Kapazitäten aufzubauen. Das ist schon eine ziemlich reale
Sache. Aber du wohnst in Berlin, hast du gesagt.
Ich wohne
in
Berlin,
Das ist eigentlich auch ein recht langer Anfahrtsweg zur Arbeit, oder?
Ja, ich bin so ein Bundespendler.
So jeden Tag? Nee.
Jede Woche.
Jede Woche zweimal?
Ja.
Okay, und was machst du?
Zwei Tage in Stuttgart und dann halt noch Vorträge und sowas, was man sonst noch so machen
muss. Achso, das machst du dann sonst irgendwie in der Bundesrepublik?
Genau.
Zum Beispiel auch Radiosendungen und sowas?
Genau, Radiosendungen in Wiesbaden, Darmstadt irgendwo.
Ja, genau. Oh ja, genau. Oder auch zu Hause in Berlin.
Ja.
Ja, wir wollen uns heute ein bisschen über Überwachung unterhalten. Ich habe das mal überschrieben mit jetzt bin ich raus, jetzt hast du mich rausgemacht, Philipp. Ich habe das überschrieben mit Gegengift. Wir versuchen, die Bürgerrechte durch Überwachung zu schützen. Du bist ja so ein bisschen der Meinung, dass das ein Widerspruch sei,
ja.
Soweit ich das rausgehört habe. ja, da wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Du hast ein Buch geschrieben auch dazu, da können wir das wahrscheinlich ganz gut nachlesen. 1984.exe. Mhm. Da geht es dann genau um diesen Themenkomplex.
Genau, ja. Das habe ich mit der Konstanze Kurz zusammengeschrieben. Mhm. Also zusammen rausgebracht und da sind eine ganze Menge unterschiedliche Autoren drin, haben halt mal versucht, das Problem von allen Perspektiven, die wir als Wissenschaftler kennen, mal rundum zu beleuchten. Also nicht, wie man normalerweise ein wissenschaftliches Buch rausgibt, dass man sich eine bestimmte Perspektive aussucht und da dann verschiedene Meinungen dazu versammelt, sondern möglichst immer alle Perspektiven mal angehen und dann dazu jeweils eine Meinung. Das heißt also, wir haben Juristen drin, mhm. Aktivisten, eine ganze Menge Techniker natürlich, die was zu den verschiedenen Technologien erzählen, dann aber halt auch Philosophen, die so ein bisschen die größeren Konzeptionen auffangen, Ethiker und Kriminologen und so weiter.
Mhm. Ja, und das heißt, ihr habt einen ganz bunten Strauß an Autoren eigentlich. Ihr seid jetzt nicht die beiden Autoren von dem Buch.
Nee.
Ja, okay. Und beleuchtet es von allen Seiten, welche Techniken gibt es, was haben die für Auswirkungen und so weiter.
Also wir haben auch mitgeschrieben, aber wir sind nicht die einzigen. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele, 12 oder 13, 14 Autoren irgendwie so.
Hm? Ah, immerhin. Ja, gut. Ja, und bevor wir jetzt tiefer einsteigen, machen wir erstmal ein Stück Musik. Und Philipp hat uns was mitgebracht. Und zwar von...
Ja, und zwar ist das von Ernesto. Der Track heißt Terroralarm und wie immer natürlich auch ja, GEMA-frei und wird auch auf der Seite nachher verlinkt zum Download.
Viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zurück beim Fnordfunk hier am dritten Mittwoch im Monat vom Chaos Computer Club Mainz. Im Studio sind Tanjev, Philipp und der Sandro aus Berlin. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über Überwachungstechnologien. Welche Techniken gibt es denn so? Oder sagen wir mal so, aus philosophischer Sicht ist ja interessant, welche Techniken sind denn neu dazugekommen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, was man vielleicht früher nicht hatte? Weil Überwachung gab es in irgendeiner Form sicherlich schon immer, mehr oder weniger.
Ja, naja, klar, ich meine, Überwachung ist eine ganz, ganz gängige soziale Praxis. Haben wir natürlich immer auch so unter uns zwischenmenschlich und überwachen uns immer gegenseitig auf die Einhaltung von Normen oder sowas. Ja, ein ganz, ganz alltäglicher
psychologischer Effekt.
Kontakt. Mhm. Nö, ist einfach so unsere Form unseres Zusammenlebens. Bedingt das ja, dass wir uns jetzt nicht total daneben benehmen und dass wir im gegenseitigen Leben auch immer drauf achten. Aber die diese neueren Formen staatlicher und kommerzieller Überwachung ragen da natürlich raus. Und was jetzt aus philosophischer Sicht oder allgemein aus wissenschaftlicher Sicht halt besonders entscheidend ist für diese neuen technischen Formen der Überwachung, ist halt, dass sie sehr stark, sehr effizient sind zum einen. Also die können ja alles Mögliche überwachen. Also wenn man sich so diese Forschungsprogramme ansieht, die jetzt gerade im Moment in dem neuen SRIF-Programm zum Beispiel laufen, das ist so das neueste Sicherheitsforschungsprogramm der EU, dann sind da also alle möglichen Technologien drin, die wir haben quasi alle Sinne, die wir irgendwie uns vorstellen können, die wir selber haben oder auch uns noch irgendwie per Extension uns vorstellen können, die werden da technisch realisiert. Also die können riechen, beobachten, können Hypothesen anstellen darüber, was wir denken, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren oder wenn wir uns auch nur bewegen. Gibt zum Beispiel so ein Kamerasystem, das an Bahnhöfen installiert werden soll und das an deinem Bewegungsmuster erkennt, ob du ein Terrorist oder ein Selbstmordgefährdeter bist oder so. Die laufen wohl auf eine bestimmte Art und Weise auf und ab oder irgendwie sowas.
Ja, und genau, wer lügt, blinzelt oder so, ne?
Naja, solche ja. Sachen, das können die schon alle ganz gut rausfinden. Es gibt jetzt Maschinen, die können riechen und ja. Natürlich kann man alle Frequenzbänder abhören und alle Spektralbänder sehen und sowas. Und da gibt es schon eine ganze Menge. Also das ist schon, ja. Man kann quasi alles, was man irgendwie äußerlich wahrnehmen kann, also noch so subtil, kann man sozusagen inzwischen technisch erfassen. Und dazu kommt dann halt natürlich die... Also diese Effizienzdynamik sozusagen, die dann, die das Ganze dann sehr stark miteinander vernetzt und sehr zentralisiert verfügbar macht. Das heißt, so eine ganze Menge von Informationen durch Überwachungssysteme können halt von einigen wenigen Personen zentral gesehen werden, zentral gehandhabt werden, zentral kontrolliert werden. Das ist natürlich so eine sehr spezifisch technische Dynamik. Das ist so die eine Seite der Sensorik, die halt gerade auch im Moment sehr aktuell ist. Weil die Sensorenjungs halt auch gerade so eine Renaissance haben. Die haben eine ganze Menge neuer Systeme entwickelt und dadurch kommt da jetzt, ist da gerade so ein bisschen Goldrausch-Stimmung, was die alles bauen können. Das ist natürlich die Killer-Application, auch Überwachung. Und die andere Seite ist halt, was man alles also an digitalen Technologien noch ranbinden kann. Also da gibt es ja natürlich eine ganze Menge Routinen, die man sozusagen in die Abläufe der Informations- und Kommunikationstechnologien einbauen kann. Die gehen ja über einen virtuellen Raum sozusagen jedes Mal. Und da kann man natürlich in diesen geteilten virtuellen Raum dann entsprechende Routinen einprogrammieren, die dann alles, was da durchgeht, entsprechend auch abfangen und überwachen.
Ich muss mal kurz unterbrechen, virtuellen Raum, meinst du, was meinst du damit? Kommunikation, die durch einen virtuellen Raum geht, oder was?
Na, ich meine, alles, was wir digital machen, wird ja irgendwo zentral verarbeitet und weitergeschickt. Ach so, und das natürlich angreifbar oder abhörbar. Und
das heißt, seit wir...
Also real sieht es eben so aus, dass sie bei den Servern zum Beispiel von der Telekom da ihre Sachen installieren, Programme installieren, die das automatisch weiterschicken oder...
Das heißt, seit wir nicht mehr so sehr von Mann zu Mann oder von Du zu Du kommunizieren, sondern digital über Technologien sozusagen, ist auch das Abhören leichter geworden. Telefon...
Ja, na klar.
Internet, Einkaufen im Internet, das ist überhaupt voll der Trend im Moment. Ja. Und das macht die Sache auch einfacher, ziemlich umfassend zu
überwachen. Ja, und beides verbindet sich natürlich auch, also dieser Sensorik-Aspekt und dieser Informationstechnik-Aspekt, weil man viele sensorische Geräte natürlich auch mit Kommunikationsmöglichkeiten ausstattet. Das heißt, man kann da, also die können auch Informationen eigenständig verarbeiten, weiterschicken und andererseits sind auch viele unserer Kommunikationsgeräte inzwischen mit Sensoren ausgestattet. iPhone zum Beispiel kann man immer die Position schön auf wenige Meter genau tracken und dann gucken, wer sich da wohin bewegt. Also, dass man da also auch so eine gegenseitige Verstärkung dabei hat.
Beim iPhone?
Ja.
Das heißt,
also bei diesen ganzen
GPS-Telefonen. Genau, da ist ein GPS drin?
Genau, ja.
Okay, gut. Ach so, und der sendet das weiter? Nee.
Nicht ja, aber man kann sich natürlich reinhacken.
Ach so, so gesehen, ja. Sicherheitslücken und sowas.
Ja,
ja. Ja, und man weiß nicht, was der Hersteller sonst noch so einbaut. Ja, gut, dadurch verstärkt sich der Effekt natürlich, genau.
Ja.
Wobei ich ja auch ein bisschen merkwürdig finde, dass viele Leute ja diese Informationen über sich selbst auch immer freiwilliger preisgeben. Also 1984 war noch das Volkszählungsurteil, wo quasi unsere Eltern auf der Straße waren, weil jemand wissen wollte, ganz anonym, wie viel die verdienen. Und heute ist man komisch, wenn man nicht im Internet eine Seite hat, wo draufsteht, wie viel man verdient. So, mehr oder weniger.
Ja. Naja, das ist diese ganze Web 2.0-Problematik. Die diskutieren wir natürlich oft im Rahmen des Datenschutzes. Das ist auch eigentlich so die häufigste Standardfrage, die man gestellt bekommt, wenn man Vorträge hält. Die erste Frage ist dann immer, naja, wir machen ja so viel freiwillig und diese ganzen Jugendlichen da mit StudiVZ und so weiter. Da hat sich einfach unsere Sensibilität gewandelt. Das Vertrauen in den Staat ist im Moment wieder wesentlich höher als da in den 60er, 70er Jahren zu RAF-Zeiten. Und auch das Vertrauen in kommerzielle Anbieter ist höher. Aber naja, da hat sich einfach so ein bisschen die Sensibilität gewandelt. Von mir aus, meine persönliche Meinung dazu ist, dass es eigentlich auch okay ist, wenn die Leute halt eben auch informiert sind, was damit passieren kann, und wenn sie wissen, wo das landen kann, was das für Konsequenzen haben kann, dann können sie es natürlich auch entscheiden. Also das muss man ihnen schon lassen, dass sie
genau,
da ihre eigene Entscheidung treffen. Aber natürlich ist genau das auch meistens ein Schwachpunkt, dass sie eben nicht genau wissen, was damit passieren kann.
Man muss ja eine Entscheidungsgrundlage auch haben. Und ich glaube, dass viele Leute sich nicht so sehr bewusst sind darüber, was da eigentlich technisch im Hintergrund noch so alles passiert, wenn man sowas nutzt, solche Dienste nutzt und so. Wie zum Beispiel Facebook oder so.
Das Problem an der ganzen Sache ist ja auch, dass du oftmals bei vielen Anbietern gar nicht die Wahl hast oder halt auch, dass der Staat sehr viele Sachen über dich speichert, die du einfach nicht verhindern kannst. Ja, zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung, du kannst ja nicht verhindern, dass deine Verbindungsdaten gespeichert werden. Im StudiVZ hast du zumindest mal noch die freie Wahl.
Das Schlimme ist, es wird auch immer schwieriger, die nicht zu produzieren. Weil, stell ich mal heute hin, sag, ich habe kein Handy. Dann wirst du schon mindestens komisch angeguckt, und wenn du dann auf eine Dienstreise musst, dein Chef sagt, ja, wie sollen wir uns denn da irgendwie miteinander verständigen? Das geht ja gar nicht und so weiter.
Ja, nee, klar, das ist auf jeden Fall auch ein drängendes Problem, dass man dem sozusagen immer weniger ausweichen kann, dieses Konzept, was man hat, datensparsam zu sein, Daten zu vermeiden, Datenvermeidung, das ist was, wo man immer weniger drumherum kommt inzwischen. Von daher wird diese Problematik halt eben auch drängender des Datenschutzes und der Überwachung.
Ja, was man, damit alles weil man sich so allmählich nicht mehr selber schützen kann.
Ja.
Genau.
Na, man kann sich nicht sozusagen, kann sich dem nicht mehr entziehen.
Genau. Ja, man. Wobei neue Menschen sozusagen, also unsere Kinder jetzt, wachsen ja dann auch so rein und wachsen damit auf. Wenn ich mir vorstelle, mit was ich als Kind aufgewachsen bin, so ein bisschen weniger als das, was die Kinder heute so erleben. Das war aber immer noch deutlich mehr als das, was meine Eltern erlebt haben. Meine Eltern haben wohl die Einführung des Fernsehers noch mitgekriegt zum Beispiel. Und dann war das noch ein Gemeinschaftserlebnis, sich irgendwo im Dorf zu treffen bei dem einzigen Fernseher des Dorfes oder so und zusammen Fernsehen zu gucken. Und da war natürlich so eine Überwachungsproblematik kein Thema. Fernsehen eignet sich da nicht so gut für. Aber in den heutigen Zeiten ist es ganz anders. Die Kinder gehen ja auch ganz anders mit ihren eigenen Gefühlen um und mit dem, was sie quasi publik machen. Mhm. Oder haben vielleicht ein anderes Gefühl dafür, was es heißt, etwas zu publizieren.
Ja. Naja, in welche Richtung sich das entwickeln wird, kann man jetzt noch schlecht sagen. Wie sich da die Sensibilität ausrichten wird in der Zukunft mit der Jugend. Mhm.
Ja, wollen wir vielleicht mal kurz einfach klären, was aktuell, was es so an Überwachungsmaßnahmen gibt, die wirklich in die Tat umgesetzt sind. Du hast einiges angesprochen. Das ist natürlich die ideale Voraussetzung, um jetzt irgendwie paranoid zu werden und sich zu Hause einzuschließen. Aber interessant wäre ja sicher auch, was jetzt aktuell wirklich in die Tat umgesetzt wird und was auch gespeichert wird. Da fällt mir jetzt spontan die Vorratsdatenspeicherung ein. Mhm. Das sind ja im Prinzip nur Verbindungsdaten. Ne? Das heißt, mit wem habe ich telefoniert? Es werden ja keine Inhalte irgendwie gespeichert.
Na, die Verkehrsdaten heißen die.
Genau, ja, also quasi E-Mail-Verkehr. Wann habe ich irgendwem eine E-Mail geschickt oder eine SMS? Mit wem habe ich telefoniert? Was ist denn aus deiner Sicht quasi jetzt, ja, oder was kommt eigentlich noch an Überwachung jetzt dazu zur Vorratsdatenspeicherung?
Also es gibt beim BKA, die haben jetzt seit einer Weile das ist ein längerer Trend, den gibt es eigentlich schon seit den 80er Jahren, aber jetzt seit ein paar Jahren, seit dem 9/11 haben die das nochmal forciert, gibt es so ein neues Interventionsparadigma, das ist so der offizielle Name. Die denken sich immer so tolle Namen aus für ihre Sachen. Und dieses neue Interventionsparadigma hat halt hat die Doktrin, dass man Verbrechen nicht mehr aufklärt, nachdem sie passiert sind. Ja, also der klassische Tatortkommissar, der wird abgeschafft quasi, sondern man will Verbrechen verhindern, bevor sie passieren. Ja, das ist so die neue Idee. Man will also präventive Verbrechensbekämpfung machen.
Irgendwie sowas. Ist ja Überwachung dann quasi elementar wichtig.
Genau, und da ist Überwachung ein ganz wichtiges Element, weil man kann natürlich nur, also die Kernidee ist dann natürlich, dass man sozusagen die gesamte Bevölkerung präventiv überwacht. Da kommt dann halt dieses Element der Prävention rein. Um dann halt im Vorfeld zu sehen, mit entsprechend sensibilisierten Maschinen, Verfahren, psychologischen Gutachten, wer wann wo auffällig wird und wer sich wann möglicherweise dann mal daneben benehmen könnte oder dann halt eben kurz bevor sie sich daneben benehmen oder irgendwas Kriminelles machen, schnell zugreifen zu können. Das ist so die Grundidee. Und da, das ist natürlich was die Rüstungsindustrie jetzt aufgenommen hat in vielen verschiedenen Richtungen. Das gibt's jetzt noch keine konkreten Beschlüsse, was tatsächlich auch umgesetzt werden darf. Aber ich denke, in diesem Bereich der präventiven Technologien, die irgendwie solche Informationssammlungen verdachtsunabhängig machen bei allen Bürgern, da wird es eine größere Menge an Technologien geben, die jetzt realisiert werden. Was zum Beispiel jetzt ganz akut ist, ist diese Kennzeichenerkennung jetzt wieder. Da sind Mustererkennungen auch allgemein, da sind jetzt eine ganze Menge Systeme im Aufbau, die halt an Autobahnen dann aufgestellt werden können und alle vorbeifahrenden Fahrzeuge abscannen auf Fahrzeugtyp, auf Kennzeichen und einige weitere Merkmale und in der Richtung wird es sicherlich noch mehr geben.
Ist natürlich auch dann interessant mal zu klären, inwieweit das irgendwie juristisch irgendwie zu bestrafen ist, wenn irgendein Computerprogramm sagt, aufgrund deines Gangs deines psychologischen Profils wirst du jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde oder der nächsten 14 Tage, wie auch immer, eine Straftat begehen. Das ist ja, also aus meiner Sicht, denke ich, kann das auch durchaus ein Problem werden, das irgendwie zuverlässig dann festzuhalten.
Ja, das wird wahrscheinlich von einem Psychologen nochmal fachmännisch nachgeprüft. Der Computer fischt ja nur nochmal die Verdächtigen schon mal raus. So ein bisschen wie bei Google. Das liefert dir eine Anzahl von Ergebnissen. Du guckst selber, welches jetzt wirklich passt. Oder? Oder ja. Wahrscheinlich ist es so gedacht, denke
ja, ich mal. Ja, also ich meine, in der für die Verurteilung gibt es dann eine ganze, ich bin jetzt auch kein Jurist, aber es gibt so eine ganze Menge verschiedener Formen, in denen man das dann noch greifen kann. Gibt halt diese ganzen Vorbereitungs- von Verbrechensjuristereien, Verschwörung und kriminelle Vereinigungen und alles, wo man dann vorbereitende kriminelle Energie aufgebaut hat und sowas, das ist natürlich alles schon belangbar. Und es gibt auch seit dem 11. September gibt es auch so ein paar andere Gesetze, die ein bisschen stärker in diesen präventiven Bereich gehen. Also es ist jetzt noch nicht so schlimm, dass man Leute sozusagen aufgrund irgendwelcher maschinell psychologischer Vermutungen verurteilen könnte. Die Maschine hätte gesagt, du würdest jetzt möglicherweise irgendwie was machen, so wie bei Minority Report oder so. Das gibt es jetzt noch nicht. Sondern man muss schon noch einen konkreten, handfesten Beweis haben. Also wenn die dann die Wohnung durchsuchen, dann müssen da wirklich konkrete Hinweise sein und sowas.
Aber das wird auch immer mehr ein bisschen aufgeweicht inzwischen, ne?
Nö, also eigentlich jetzt, nicht. Nee? Nee, ist nicht so mein Eindruck. Also auch zum Beispiel, man sieht das ja ganz schön bei diesen bekloppten Kofferbombern da, die wir hatten in Deutschland. Wann war das? 2005 oder was?
4 oder 5, so, ja.
Da haben ja auch viele gedacht, ja, so das ist wahnsinnig aufgebauscht als Terrorfall und so weiter. Und dann hat sich ja im Gerichtsverfahren doch die deutsche Gerichtsbarkeit ist tatsächlich immer noch sehr ihrem demokratischen Auftrag auch verpflichtet, hat sich da nicht ins Zeug quatschen lassen. Und hat das halt eben nicht als Terrorfall behandelt, was inzwischen übrigens auch viele gar nicht wissen, dass das gar kein Terrorfall mehr ist, denn die beiden Jungs da, also die werden jetzt mehr so als jugendliche Amokläufer behandelt. Und die Grundlage war halt eben, dass sie keine Verbindungen zu irgendwelchen islamistischen Weltverschwörungen hatten oder irgendwie sowas, da war gar nichts nachweisbar, die hatten halt ihre Ideen sich selber zusammengesponnen, also es ist im Grunde genommen das gleiche wie irgendein Jugendlicher, der sich da Nazis verpflichtet fühlt und dann einen Anschlag macht, da versucht man sich quasi nur irgendeine Fassade. Und leider konnten dann die beiden zusammen auch nicht als terroristische Vereinigung verklagt werden, dafür weil dafür braucht man drei. Ja.
Immerhin weniger als 5 Vereine. Ja, das stimmt. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Es gab ja zum Beispiel diesen Fall in London, glaube ich, wo eine Gruppe von Menschen angeblich versucht hat, Flugzeuge mit Hilfe von Sprengstoffen in die Luft zu jagen. Die haben sie dann festgenommen, bevor die überhaupt ins Flugzeug eingestiegen sind. Und hinterher hieß es dann, ja, jetzt darf kein Mensch mehr irgendwie Getränke über einen halben Liter mitnehmen, weil das könnte ja und so.
Ja, das ist sowieso total bescheuert. Also
ich fand die eine völlig übertriebene Reaktion. Ja. Ich war gerade in Venedig und dann kam ich an den Flughafen, dann war das so. Gut, es war jetzt nicht wirklich ein ernsthaftes Problem in dem Moment, aber ich fand es vollkommen übertrieben und auch ziemlich unbequem. So.
Ich hatte gerade letzte Woche, bin ich in Tegel in Flieger gestiegen und hatte so einen Kaffee dabei, den ich mir gerade aus dem Café da um die Ecke gezogen hatte und durfte ich auch nicht mitnehmen. Hätte auch ein Sprengstoff sein können, musste ich dann austrinken.
Tatsächlich? Das waren aber noch nicht mal ein halber Liter, oder?
Nee, ich weiß auch nicht. Das war beunruhigend.
Da war bestimmt irgendwas Starbucks. Gefährliches unten noch. Das waren, ja.
Ja, aber das ist sowieso aus so einer Sicherheitsperspektive ist es eh total blödsinnig, wenn man sich mit Sprengstoff ein bisschen auskennt. Man kann Sprengstoff wirklich in jede beliebige Konsistenz, Form und so weiter bringen. Also das ist wirklich nur eine totale Augenwischerei der Öffentlichkeit, da jetzt diese Flüssigkeiten zu verbieten und denen da so ein Sicherheitsgefühl mit zu suggerieren. Hier kann keiner Sprengstoff mit reinnehmen, wenn man so Kleinstmengen Sprengstoff irgendwie mitnehmen kann. Da helfen nur Sprengstoffhunde oder Geruchsdetektoren, aber so diese 5 € Securitas-Torten, die da rumstehen inzwischen bei den Flughafengates, die dann die Flüssigkeiten verbieten, das ist gegen Sprengstoffangriffe ungefähr so effizient wie gar nicht. Hä?
Wieso macht man sowas?
Also das ist so PR, das ist wirklich nur reine Öffentlichkeitsarbeit, was sie da machen mit diesen Flüssigkeiten. Das ist sicherheitstechnisch völliger Blödsinn.
Ja, gut, das wusste ich auch schon, aber PR. Also ich meine, ich würde jetzt, im Prinzip wäre es jetzt eine gute PR für eine Fluglinie anzubieten, dass man da jetzt wieder Getränke mitnehmen darf, dann würde ich mich, also wäre
das
für mich jetzt
ein Kauf. Das dürfen sie ja nicht allein entscheiden, das ist ja eben keine Kommerz, also es unterliegt nicht den Anbietern, sondern ist ja gesetzlich geregelt.
Ja gut, das ist das Problem. Gut.
Das größere Problem ist, was dahinter steht, ist natürlich, dass der Staat und ganz besonders unser lieber Innenminister sehr stark nach PR agiert, also sehr stark auch nach gefühlter Panik sozusagen, gefühlten Sicherheitsbedürfnissen von Menschen reagiert und da halt eben sehr über die Maße, die eigentlich rational angemessen wären, dann gegen anschlägt. Das ist ja überhaupt dieses ganze große Problem, diese ganze riesige Problematik, die wir haben mit den Terrorreaktionen, dass die alle völlig überzogen sind im Verhältnis zu den tatsächlichen Gefahren, die davon ausgehen.
Mhm, ja.
Ja, was...
Da hätte ich auch ein paar Zahlen, wenn wir die mal... Soll ich die mal schnell sagen?
Ja, klar. Ja. Ich bin ja bei unserem Innenminister auch immer überrascht, wenn irgendwie so ein neuer Datenschutzfall irgendwie auftritt, so telekommäßig, und er dann zum Datenschutzgipfel einlädt. Das ist ja auch irgendwie so PR-mäßig.
Ja, was gerade aktuell ist, ne?
Ja, genau. Und ja. Das gerade dann der...
Außerdem sollen die anderen das Süppchen nicht alleine kochen, ne? Wenn es jetzt um das Thema geht.
Ja, dass auch gerade er da irgendwie dann zu diesem Datenschutzgipfel einlädt, ist irgendwie ein bisschen abstrus.
Mhm. Als Zahlen, das kann man sicherlich für Deutschland reproduzieren, da kenne ich jetzt die Zahlen nicht, aber ich meine, was man zum Beispiel sich ansehen kann, sind die Anzahl von Gewaltverbrechen, die man hat, und dann mal sehen, wie viele davon sind Verkehrstote, wie viele davon sind Mordopfer, also Opfer konventioneller Kriminalität sozusagen, und wie viele davon sind Terroropfer, und inwiefern spiegelt sich dann diese Statistik in den finanziellen Aufwendungen für diese einzelnen Bereiche wieder. Ja? Und da hast du zum Beispiel aus den USA, gibt es dann sehr schöne Untersuchungen von Friedrich Schneider, so ein österreichischer Ökonom, der das mal alles aufgelistet hat. Und die haben also, jetzt wenn ich mal ein Beispiel nehme, 98 1,5 Millionen Gewaltverbrechen, davon sind 41.000 Verkehrsopfer, 14.000 Mordopfer und 3 sind mit Terror in Verbindung zu bringen. Ja, also das ist die natürlich, jetzt wenn man den 11. September mal nimmt, das ist natürlich so eine Sonderproblematik, wo dann halt sehr viele angegriffen wurden, aber für die anderen Jahre sieht es natürlich im Durchschnitt genauso aus, dass man irgendwie so 5-6 Terrorangriffe hat. Und dass das in so einer ganz hohen Disproportion zu Verkehrsopfern steht oder zu anderen Gewaltopfern. Aber die Gelder, die ausgegeben werden für Terror im Verhältnis zu dem, was vielleicht für Verbesserung von Verkehrsbedingungen ausgegeben wird oder für Verbesserung von sozialen Zuständen, die oft hinter Morden stehen zum Beispiel oder hinter häuslicher Gewalt, das ist ganz stark disproportional. Ja. Da werden dann hunderte Millionen für die Terrorbekämpfung ausgegeben und für Verkehrsgeschichten nicht mal 1% davon. Ja. Das ist so eine ganz merkwürdiges Missverhältnis, das wir halt eben auch in Europa haben. Es gibt zum Beispiel auch diese schöne, auch in Deutschland gibt es auch diese schöne Statistik, die habe ich auch öfters mal zitiert, muss ich mal eben finden. Genau, wie hoch eigentlich die Terrorgefahr in Europa ist, ja, weil auch in Europa werden hunderte Millionen für Terror ausgegeben, Terrorbekämpfung, Terrorprävention, Terror. Und die Berichte BKA und so weiter konstatieren alle ein ganz starkes Anwachsen des islamistischen Terrors in Europa. Und wenn man sich dann allerdings mal die Statistiken dazu ansieht, dann kommt man so auf ganz lustige Zahlen. Da gibt es zum Beispiel eine TESAT-Studie von, die ist, ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen ist, 2007, glaube ich, ist eine ganz bekannte Studie der Interpol. Und die hat für das Jahr 2006 in Europa sage und schreibe 498 Terrorangriffe konstatiert. Das ist erstmal eine riesige Zahl. Da fragt man sich dann erstmal, wie ist die denn zustande gekommen? Die Antwort ist ganz einfach, das ist nämlich die EU-Definition, die 2002 getroffen wurde in dieser Council Framework Decision. Das war nach dem 11. September, da haben die gemerkt, dass sie gar keine Definition haben, was denn eigentlich Terror ist. Und da haben die sich dann darauf geeinigt, dass Terror alles das ist, was irgendwie staatsfeindlich Gewalt verbreitet an Sachen oder an Menschen. Ja.
Staatsfeindlich, okay.
Mit der Definition kannst du dann natürlich schon sehr weit ausdehnen. Und diese 498 Terrorangriffe in Europa, das sind dann tatsächlich auch zu fast alles, also ein Großteil sind Separatisten in Frankreich, also diese ganzen Kinder, die da in den Vororten die Autos anzünden, weil sie unzufrieden sind mit den sozialen Zuständen, die wurden alle nach Terrorgesetzen behandelt. In Italien wurden Fußballfans mit diesen Terrorgesetzen behandelt, als Terroristen eingestuft. Das sind also auch einige der Terrorangriffe, das sind Hooligan-Geschichten. Und dann gibt es natürlich die ganzen Linken und Rechten, die sozusagen, wenn die mal eine Scheibe einschmeißen oder sowas, dann ist es auch immer gleich
staatsfeindlich und so.
Ist dann staatsfeindlich und Gewalt, und das ist dann sozusagen im Ermessen der Ermittler, das als Terrorangriff zu werden, ne? Und dann unter eine andere Gerichtsbarkeit zu bringen. Mhm. Und so kommen halt dann diese 500 Terrorangriffe zusammen. Das ist natürlich eine total bekloppte Zahl, wenn wir uns mal an das Jahr 2006 erinnern, wie viele Terrorangriffe es gab, da gab, fällt einem nichts ein. Und interessant ist jetzt aber noch, wenn man sich dann ansieht, dass ja immer mit diesem islamistischen Terror argumentiert wird, der so wahnsinnig groß sein soll, wie hoch denn jetzt dieser islamistische Terror ist bei diesen 498 Terrorangriffen in 2006. Das ist nämlich genau ein Fall. Ja? Ein einziger von 498 terroristischen Angriffen in Europa im Jahr 2006 war islamistisch. Und der eine Fall waren dann die Kofferbomber, hier bei uns die beiden verpeilten Jungs, die inzwischen auch weder als Islamisten noch als Terroristen gehandhabt
werden. Das heißt, rückblickend doch kein einziger Fall.
Nee.
Der eine hat dann seinen Terrorsiegel verloren.
Ja. Quasi. Und das ist natürlich dann, wenn man sich dann diese Zahlen ansieht, ja, dann wo kommen denn da die Berechtigungen her, Bürgerrechte einzuschränken in diesem massiven Maß? Wo kommen die Berechtigungen her, Hunderte von Millionen auszugeben für Terrorprävention? Das ist alles völlig irrsinnig.
Ja, das frage ich mich auch. Wo kommt es eigentlich her? Ich meine, man hat ja, sagen wir mal, vor 2001 dieses Bestreben nicht so sehr an den Tag gelegt. Vielleicht zu RAF-Zeiten, wo es tatsächlich auch mal Anschläge gab. Da gab es ja dann schon mal Versuche, präventiv zu arbeiten oder Rasterfahndungen einzuführen und dergleichen mehr. Da gab es ja diverse Möglichkeiten. Aber dann danach, ist das jetzt irgendwie, weil der Kalte Krieg vorbei ist und wir brauchen ein neues Feindbild oder...
Ich glaube, das sind ganz banale Dynamiken, die da im Hintergrund stehen. Man denkt immer so, also viele denken immer, das wäre jetzt eine große Verschwörung oder irgendwie irgendwas, aber es ist ganz einfach die ganz normale alltägliche Rationalität der Innenminister, der die unterworfen sind. Das heißt, dass sie irgendwie Sicherheit im Inneren gewährleisten müssten auf eine maximal effiziente Art und Weise. Das geht dann halt eben mit Überwachung besonders gut und dann halt eben im Zusammengang mit der Rüstungsindustrie, die dann halt im Moment durch diesen Goldrausch in der Sensorik so viel Überwachungsmaßnahmen auch anbieten kann und produzieren kann. Das ist so eine ganz banale wirtschaftliche und Sicherheitsrationalitäten, die da ineinander greifen, die nicht besonders weit vorausdenken und sich auch nicht besonders um freiheitliche Sachen scheren und dann halt eben diese Terrorgeschichten benutzen, als Vorwand benutzen, um da ihre Sachen durchzupauken. Das ist aber halt eben was ganz Alltägliches, was wir ja überall sehen, im politischen Tagesgeschäft, im wirtschaftlichen Tagesgeschäft.
Dass alles möglich nach Bauch entschieden wird.
Nö, eigentlich. Aber wenn man einen Vorwand bekommt, um seine Sachen zu verkaufen, mein Gott, ja, klar, super.
Ja,
benutze ich doch, mache ich doch. Und das ist, glaube ich, ganz einfach so der Hintergrund da.
Ja, aber davor kommt ja trotzdem erstmal dieses Bestreben, sowas überhaupt durchsetzen zu wollen. Man will das ja jetzt nicht wegen der Terroranschläge, ist ja eher andersrum, man nutzt jetzt diese Terroranschläge oder die vermeintlichen Terroranschläge, um quasi seine Ziele durchzusetzen. Hab ich so jetzt den Eindruck. Und die Frage ist, wer jetzt für mich wieso, also wie kommt man eigentlich auf den Dreh, dass man jetzt sagt, ja, ich will jetzt aber alle überwachen. Ist das jetzt irgendwie wahrscheinlich, weiß ich nicht, irgendein merkwürdiger Effekt? Gut, bei unserem Innenminister kann ich es verstehen. Er hat selbst einen Anschlag hinter sich, wenn auch kein Terroranschlag, zumindest nicht nach der damaligen.
Ja, also ich denke, Definition. Das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall.
Da halte ich den Mann für psychologisch, sagen wir mal, vorbelastet. Aber bei anderen, weiß ich nicht. Gut, beim Herrn Busch gibt es wahrscheinlich auch die eine oder andere Erklärung.
Naja,
ja. Wie der zu seiner Meinung kommt.
Ich denke mal, ein wichtiger Grund ist vielleicht halt auch A, weil man es kann. Ja, weil es halt auch günstiger geworden ist.
Es geht halt, ja.
Ja, überleg dir, in den 80er Jahren, wenn du da jemanden überwachen wolltest, dann brauchtest du wahrscheinlich mal für einen Überwachten mal mindestens einen Überwacher. Heutzutage brauchst du einen für, sag einfach mal, 1 Million, ja. Also es ist halt durch die Digitalisierung, durch die ganze Technik einfacher geworden, oder?
Naja, klar, es ist sehr viel einfacher geworden, sehr viel effizienter. Und das ist dann halt auch so ein Rationalisierungsprozess, der da einfach einsetzt. Ja, für die Polizei zum Beispiel ganz klar, eine ganz klare, einfache Effizienzsteigerung. Übrigens auch in der Polizei gar nicht so unkontrovers diskutiert. Nach außen dürfen die sich ja nicht so äußern, aber wenn man sich mal näher mit denen unterhält, haben viele grundrechtliche Bedenken und viele haben vor allem auch Angst um ihre Arbeitsplätze, weil das irgendwie was ist, was konkret auch durch Überwachungstechnik bedroht wird.
Das habe ich auch schon öfters festgestellt, auch übrigens auf der letzten Demo hier in Wiesbaden gegen das BKA-Gesetz. Da ist auch mal irgendwie so durchgekommen, dass doch wirklich auch viele Polizisten da irgendwie ja, ein Problem sehen, auch irgendwie so persönlich nicht wirklich damit einverstanden sind und auch wirklich konkrete Gefahren sehen.
Ja, ich meine, die bezahlen auch dafür, ja, dass sie ihre Oberen da diese ganzen Sachen einkaufen, so, die werden quasi arbeitslos dadurch. Ja, und für die Polizei ist es ja nicht so, dass sich die Qualität der Polizeiarbeit dadurch ändert, durch diese ganzen Überwachungsmechanismen, oder dass man dann völlig andere Polizeiarbeit machen könnte, auch wenn dieses neue Interventionsparadigma das so ein bisschen suggeriert. Das ist alles was, was man auch mit einer gewissen Zahl an Kommissaren und Kriminalisten normal, konventionell erledigen könnte. Ja, das ist auch was, was zum Beispiel bei so kriminologischen Kosten-Nutzen-Analysen nachher immer rauskommt. Wenn man das konventionell gemacht hätte mit ein paar Kommissaren, ein bisschen mehr Arbeit, wäre man da auch hingekommen. Ja, aber das ist halt eben dann irgendwie das, was wo die dann rationalisieren und entsprechend einsparen wollen und das durch Technik halt ersetzen wollen.
Ich habe manchmal schon so das Gefühl, oder ich sehe auch die Gefahr, die Polizei ist natürlich auch auf den Bürger angewiesen in Ermittlungsarbeiten, wenn sie irgendwelche Sachen aufklären wollen. Und ich denke auch einfach, wenn da das Misstrauen in den Staat eventuell mal steigt durch diese ganze Überwachung, wird vielleicht auch diese Arbeit irgendwann schwerer.
Ja klar, das ist auch was, das ist genau ein Punkt, den die auch schon mal angesprochen haben, wo sie auch sehen, dass Überwachung ihre Arbeit auch behindert. Weil der Bürger dann halt eben dem Staat nicht mehr so sehr traut, das der Polizei nicht mehr traut. Und das ist eigentlich schade, weil im Moment hat unsere deutsche Polizei einen sehr hohen Vertrauenskredit in der Bevölkerung. Also es ist eine der Institutionen, der am meisten vertraut wird, normalerweise.
Naja,
ich finde ja auch zu Recht, also so unsere normale Schutzpolizei hat ja tatsächlich einen sehr guten Stand. Gibt natürlich immer so ein paar Ausrutscher, aber
gut, auch wenn man persönlich unbedingt gerne angehalten und kontrolliert wird, aber prinzipiell.
Also naja, du hast doch nichts zu verbergen, oder?
Doch, einiges.
Ich hab ihn, kommt her, ich hab ihn.
Ja. Kontrolle muss sein. Ich habe ein Lied mitgebracht von Bundestag United. Kontrolle muss sein. Das spielen wir mal ein und danach geht's weiter hier beim Nordfunk auf Radio Rheinwelle. Willkommen zurück auf Radio Rheinwelle 92,5. Hier ist der Nordfunk, das Chaos Computer Club Mainz. Bei uns zu Gast ist heute der Sandro aus Berlin. Wir reden heute über Gegengift, die Verteidigung der Grundrechte mit Hilfe von Überwachung, die eigentlich die Grundrechte zerstört, zumindest wenn man sie in zu hohen Dosen anwendet. Wir haben eben schon ein bisschen über die nicht vorhandenen Gefahren des Terrorismus gesprochen oder wie man sich die Gefahren quasi herbeidefinieren kann. Aber es gibt ja durchaus auch reale Gefahren, denen wir so in unserer Umwelt ausgesetzt sind. Zum Beispiel Kriminalität, die ja nun tatsächlich vorhanden ist, was jetzt nichts mit Terrorismus zu tun hat, aber trotzdem eine gewisse Verbrechensbekämpfung natürlich rechtfertigt oder nötig macht.
Ja, so für Kriminalität ist natürlich die Nutzung von diesen Überwachungstechnologien noch eine ganz andere Geschichte. Also wird auch ganz, ganz anders argumentiert. Und natürlich ist Kriminalität auch sehr, ganz besonders Transaktionskriminalität, die grenzüberschreitend arbeitet. Die arbeitet natürlich auch sehr eng mit diesen Kommunikationsmitteln. Also die nutzen tatsächlich Informations-Kommunikationstechnologien sehr intensiv, um sich strategisch zu koordinieren. Mhm. Sodass es da natürlich auch aus kriminalistischer Sicht sehr sinnvoll ist, tatsächlich gezielt, dann halt eben nicht so in diesem Präventiv-Rundumschlag-Maßstab, aber halt eben gezielt zu überwachen und gezielt auch Technologien zu entwickeln und anzuwenden. Allerdings ist da natürlich das Problem kriegt man da nicht diesen Bogen zur Präventivüberwachung raus, weil natürlich da die Art der Kriminalität sich nicht geändert hat. Es ist auch nicht mehr Kriminalität geworden, sondern die nutzen einfach nur andere Technologien. Und die Frage ist jetzt, warum das plötzlich präventive Überwachung gewährleisten soll. Ja, wir haben ja auch nicht vorher, bevor wir die Informations-Kommunikationstechnik hatten, haben wir auch nicht alle Briefe aufgemacht, um zu gucken, ob da einer Koks verschickt oder irgendwie was über einen Deal schreibt oder sowas. Ja.
Das war auch zu aufwendig.
Naja, aber es wäre auch undenkbar gewesen, wenn das mal einer vorgeschlagen hätte. Wir gucken jetzt, lesen uns jetzt jeden Brief durch oder gucken mal, was wir jetzt eigentlich technisch gesehen machen. Zumindest diese Rasterprogramme, die suchen ja nach bestimmten Stichworten und filtern so Sachen raus. Das hätte es ja damals nicht gegeben. Also das ist so was ich da aus der Kriminalität nicht raussehen kann. Und die andere Geschichte ist natürlich bei der Kriminalität, dass die extrem gut geschützt sind gegen diese Überwachungsmaßnahmen. Also die liefern sich schon sehr lange ein Wettrüsten mit den Rüstungsunternehmen, wobei es natürlich nie ausgeschlossen, dass sie auch von denen kaufen, aber zumindest mit dem, was die staatlichen Überwacher so machen. Und da ist, die haben sehr gute Experten, die haben sehr gute Hacker, die haben sehr gute Systeme und Technologien und sind da eigentlich alleine schon, weil die extrem mehr viel Geld haben als der Staat. Also die Mafia hat das Hundertfache an Budget für solche Sachen im Vergleich zum BKA. haben die da einfach die Nase vorne. Ja? Also das ist also für die gar nicht so wahnsinnig viel nützt, die zu überwachen. Ja? Da kriegt man nicht so viel raus letzten Endes.
Eigentlich völlig nutzlos.
Ja gut. Naja, ist nicht völlig nutzlos, aber es ist jetzt nicht so...
Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Man überwacht meinetwegen den E-Mail-Verkehr und so, aber was, wenn jetzt einer eine verschlüsselte E-Mail verschickt? So, jetzt kannst du höchstens noch sagen, der ist jetzt aber verdächtig, weil der eben verschlüsselt hat. Ne?
Naja, ich meine, man kriegt so die kleinen Fische, aber so richtig, oder die mittleren Fische ab und zu vielleicht mal, aber so die richtig großen Ermittlungs-, also die großen Erfolge gegen Kriminalität sind immer noch Ermittlungsarbeit und nach wie vor auch Spitzel halt in den kriminellen Organisationen oder irgendwelche V-Männer, die da arbeiten. Hm. Das machen immer noch 90% der kriminalistischen Erfolge aus und da ist quasi Überwachung eine ganz kleine Rolle, nur eine ganz minoritative Rolle. Man sieht es dann tatsächlich auch in ganz vielen Fällen, wo dann Überwachungstechnologien angewandt werden in herkömmlicher Verbrechensaufklärung. Da gibt es trotz einer sehr hohen Zahl von Anwendungen, also ich weiß, wann war das, 2004 oder sowas, gab es in England 400.000 Anfragen, glaube ich, für Verkehrsdaten von der Polizei und da ist also nicht mal ein Bruchteil davon ist irgendwie auch nur bis zur Gerichtsverhandlung gekommen. Also die tatsächliche Zahl von Gerichtsfällen, in denen das dann tatsächlich auch als Material verwendet werden kann, ist ganz, ganz gering im Verhältnis zu dem, was überwacht wird. Und was auch daran liegt, dass natürlich in ganz vielen Fällen es überhaupt schwierig ist, für die Ermittler nachzuweisen, dass es verhältnismäßig war, diese Mittel einzusetzen, dass es auch zu dem Zeitpunkt verhältnismäßig war. Das ist alles juristisch sehr schwierig, sodass da also dann auch für diese herkömmlichen kriminellen Sachen die Effizienz eigentlich relativ gering ist.
Das heißt, die Beweismittel gehen mehr oder weniger flöten, weil dann hinterher der Richter sagt, ja, das war nicht verhältnismäßig und deswegen dürfen wir das jetzt hier nicht berücksichtigen, zum Beispiel.
Genau, ja. Ja. Zum Beispiel. Oder also ganz selten kriegt man auch überhaupt verwertbare Informationen daraus. Meistens ist es nur so, dass die da Informationen raussuchen für irgendeinen Deal oder sowas und dann greifen die bei dem Deal zu und alles, was davor an Informationen geflossen ist, wird eh nicht verwendet. Aber ja, es ist halt eben in vielen Fällen, was ich halt auch schon gesagt habe, kann man dann halt eben auch nachweisen, dass man das halt eben auch ohne die entsprechenden Technologien durch normale Ermittlungen hätte machen können. So ein schönes Beispiel ist da auch zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung. Die wurde ja eingeführt. Das ist übrigens auch mal so eine Sache, die muss man sich mal klar machen, auf was für einer dünnen Basis immer diese riesigen Überwachungsmaßnahmen eingeführt werden. Normalerweise würde man ja denken, okay, das macht jetzt der Staat oder im Fall der Vorratsdatenspeicherung die EU und die haben da riesige Studien angestellt, wie effizient das ist und was man da alles mitmachen kann und was so der Kosten-Nutzen ist. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist auch bei keiner Überwachungsmaßnahme der Fall, dass irgendwie vorher solche Studien angestellt werden. Bei der Vorratsdatenspeicherung ist es ganz besonders lächerlich. Da gab es eine Studie von so einer Fakultät für Rechtswissenschaften in Holland, in den Niederlanden. Wann war das? Weiß ich gar nicht genau. Das ist nicht so lange her. Und die haben sich, das war eine Auftragsstudie, und die haben sich 65 Fälle ausgelesen aus verschiedenen Ermittlungsverfahren, wo Vorratsdatenspeicherung eingesetzt wurde und die dann zu einer Verurteilung geführt haben und haben von diesen 65 Fällen dann, die ja sowieso schon tendenziös ausgesucht waren, haben sie dann sozusagen die Schlussfolgerung gezogen, dass das jetzt eine hocheffiziente Überwachungsmaßnahme ist, die dann auch auf Europaebene umgesetzt werden soll, was natürlich wissenschaftlich völliger Unsinn ist, völlig unseriös mit so einer Zahl überhaupt zu kommen in diesem Kontext und mit dieser Form der Auswahl. Und dann hat sich danach noch rausgestellt, das war dann nochmal extra peinlich, da haben sich dann noch Kriminologen daran gesetzt an diese 65 Fälle und haben dann rausgefunden, dass in 2/3 der Fälle, die von diesen 65 da waren, dass die Vorratsdatenspeicherung überhaupt gar keinen Anteil an der Verurteilung hatte, also gar keine substanziellen Informationen beigetragen hat.
Die wurde nur auch nebenbei eingesetzt sozusagen.
Ja, die wurde nebenbei eingesetzt und hat so ein paar Randinformationen geliefert, aber war jetzt überhaupt gar nicht relevant für die kriminalistische Arbeit.
Also ja, das lässt einen ja eigentlich schon an den Parlamenten zweifeln, weil ich mir ja schon vorstellen könnte, dass der ein oder andere Abgeordnete sich die Studie tatsächlich mal durchliest oder zumindest mal das Fazit durchliest oder so und, sagen wir mal, sich überlegt, ob es eine Grundlage gibt, für ein Gesetz zu stimmen oder nicht. Interessant. Hm.
Ich habe in dem Zusammenhang auch noch zwei Zahlen. Und zwar hat das Max-Planck-Institut 2007 muss man vielleicht ganz kurz erklären, es gab ja schon vor der Vorratsdatenspeicherung, wurden ja schon bestimmte Daten gespeichert, halt einfach für Abrechnungszwecke. Ja, die hat der Provider so oder so gespeichert. Mhm. Und da hat das Max-Planck-Institut 2007, als es die Vorratsdatenspeicherung halt eben noch nicht gab, ausgerechnet, dass nur in etwa 2% der Fälle halt Anfragen der Polizei ins Leere laufen, weil diese Daten halt eben schon gelöscht sind. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt diese Daten nicht so lange gespeichert wurden, wie jetzt aktuell mit der Vorratsdatenspeicherung, also halt eben keine 6 Monate. Und dann sind damals nur etwa 2% ins Leere gelaufen.
Ja, das heißt, die meisten Daten waren ohnehin auch so schon verfügbar.
Genau, also alles, was man im Prinzip braucht, war schon da.
Das heißt, die Vorratsdatenspeicherung ist so gesehen, jetzt sagen wir mal nach Zahlen betrachtet, ziemlich ineffizient.
Ja, das ist die zweite Zahl, die das noch so ein bisschen belegt. Das BKA hat sich eine Steigerung der Aufklärungsquote im besten Fall um 0,006 Prozentpunkte ausgerechnet.
Oh, das ist ja mal richtig viel. Vor allem, wenn einem genau so viel fehlt, um auf 100% zu kommen. Ne? So. Dann.
Demgegenüber stehen extrem hohe Kosten. Da gibt es diverse Zahlen. Vielleicht kann man mal eine anführen. Und zwar hat der ECO, das ist der Verband der deutschen Internetwirtschaft, Kosten, die sind natürlich, muss man dazu sagen, immer mehr oder weniger geschätzt, weil nicht wirklich ein Provider das so offiziell irgendwie sagt oder nur die wenigsten, was sie da letztlich an Kosten haben. Auf jeden Fall hat der ECO Kosten von mindestens 335 Millionen Euro errechnet.
Für die Internetwirtschaft durch die Vorratsdatenspeicherung.
Genau,
also dadurch, dass neue Server angeschafft werden müssen und Festplatten, um die Daten zu speichern und Technologien, um die der BKA oder wem auch immer zur Verfügung zu stellen und so weiter.
Genau, das ist jetzt halt nur Internet unabhängig jetzt von Telefon oder SMS oder Fax, was auch immer.
Ja gut, da laufen auch einige Daten auf, würde ich mal so vermuten.
Ja.
Also selbst wenn man nur jetzt speichert, wer wohin surft und so.
Wer wohin surft, ja noch nicht mal gespeichert wird. Wird ja nicht gespeichert, welche Internetseite du aufrufst. Es wird nur gespeichert, wem du mit welcher IP-Adresse wann eine E-Mail geschrieben hast und wann dann der entsprechende Empfänger die E-Mail abgeholt hat.
Okay, aber laufen trotzdem einige Daten auf,
ne? Ja, das ist trotzdem einiges.
Kann ich mir vorstellen, dass das teuer wird. Ja, was mich jetzt noch besonders interessieren würde, ist, sagen wir mal, Datenschützer sind immer sehr, sehr darauf bedacht zu erwähnen, dass das Maß an Überwachung, das wir hier haben, die zulässige Höchstdosis schon längst überschritten habe. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich mich jetzt in einem Supermarkt, der nur lückenlos kameraüberwacht ist, eigentlich nicht bewusst überwacht fühle. Beispielsweise. Wo ja viele immer sagen so, ja, man verhält sich dann aber anders, das ist der Beobachtereffekt, ne? Gibt's ja aus der Psychologie. Ich habe jetzt bei mir nicht, auch selbst wenn ich darauf achte, nicht das Gefühl, dass ich mich anders verhalte. Vielleicht weil ich noch nie die Gelegenheit hatte, mich anders zu verhalten, als wenn Kameras da wären. So, ich habe sogar einmal in einem Supermarkt erlebt, dass ich reingegangen bin mit meinem Einkaufswagen und habe dann irgendwie nicht mit dem Einkaufswagen aus dem Laden, sondern von zu Hause so einen Trolley mitgebracht und habe meine Sachen einfach mal so ein paar Sachen da reingelegt und an der Kasse halt wieder rausgeholt und aufs Band gelegt. Und die Kassiererin meinte dann so, ja, das sei aber nicht so cool, wenn ich das mache, weil sie dürften mir ja nicht in meinen Wagen gucken, weil das ist ja meine, so, das dürften die halt nicht. Und deswegen soll ich mir doch bitte einen Einkaufskorb nehmen. Das nächste Mal habe ich gesagt, ja, hier sind aber doch überall Kameras. Wofür sind die denn gut? Ja, nee, die sind aber nicht für die Kunden. Und dann habe ich mich gefragt, für wen sind die bitte? Fürs Personal, wie bei Lidl vielleicht. Also ich habe mich da nicht überwacht gefühlt. Ich weiß ohnehin, wer kein Geld hat für einen Mitarbeiter an der dritten Kasse, der hat auch kein Geld für einen Mitarbeiter am Monitor.
Naja.
Oder?
Ja, aber...
Also ich meine, was ist denn da eigentlich der Effekt, wenn... ist jetzt vielleicht auch ein bisschen plakativ, aber was ist denn so der Effekt an so einer Überwachung?
Na, der Beobachtereffekt ist schon ein recht materieller, psychologischer Effekt. Den muss man halt nicht unbedingt merken. Es ist jetzt nicht so, dass man sich... Das Tückische am Beobachtereffekt ist ja, dass der auf vorbewusster Ebene abläuft und nicht so auf einer bewussten Ebene. Also man merkt nicht bewusst, dass man sich jetzt irgendwie einstellt oder irgendwie auf eine andere Situation hinverhält, sondern es läuft so unter dem bewussten Denken, was man da hat. Da gibt es aber eine ganze Reihe bekannter Effekte. Es gibt zum Beispiel diesen Hawthorne-Effekt. Das ist so ein ein Effekt, der in der Betriebspsychologie besonders untersucht wurde. Da hat man herausgefunden, dass die Arbeiter schneller arbeiten, wenn irgendwo ein Vorarbeiter rumsteht oder wenn ihnen angekündigt wurde, dass ein Vorarbeiter kommt. Und da hat man dann witzigerweise auch mal so Sachen gemacht, wie nur mal ein Bild von dem aufzuhängen. Da hat man dann auch herausgefunden, dass die dann auch schon schneller arbeiten und geflissentlicher, wenn nur das Bild da hängt. Weil das Unterbewusstsein das halt irgendwie notiert und aufnimmt und dann haben die irgendwie so das Gefühl unterbewusst, dass der da irgendwo ist. Ja, das kann man also so auch so technisch repräsentieren und dann verhalten die sich anders. Ja, man verhält sich dann.
Man kann das nachmessen.
Naja, man kann das messen. Das sind dann richtig psychologisch gemessene Dinge. Das heißt, man ändert so ein bisschen seine Art und Weise, sich zu verhalten, Dinge zu machen. Und dann gibt es noch so einen anderen Effekt, das ist das Social Desirability Response Set. Das ist ein schöner psychologischer Fachbegriff. Das betrifft so Beobachtungssituationen, die so ein bisschen stärker wertgeladen sind. Also da hat man zum Beispiel Probanden mal in Situationen gebracht, die so ein bisschen moralisch heikel waren oder irgendwie so ein bisschen seltsam, wo dann irgendwie das Werteempfinden noch berührt war. Und hat denen dann das Gefühl gegeben, dass sie in ihrem Verhalten beobachtet werden. Auch nicht so offensichtlich, dass da einer rumsteht, sondern so ein bisschen durch die Blume. Und bei denen hat man dann eben auch gemerkt, dass die auch auf einer unbewussten Ebene ihr Werteempfinden entsprechend umstellen. Das heißt, auch ihre Einstellungen stellen die um zu den Situationen, die sie da haben. Ihre Werte richten sich ein bisschen mehr nach dem, was sie denken, was von ihnen erwartet wird, was sie denken, was die Beobachter so gerne sehen würden, wie man sich halt gerne präsentieren würde. Das kennt man ja auch so aus dem Alltag, wenn man es ein bisschen bewusster hat.
Man schlüpft in verschiedene Rollen. So.
Das, genau, das gibt es halt auch auf so einer vorbewussten Ebene schon, wo man das macht. Und das geht halt eben so weit, dass man dann auch bereit ist, dafür zu lügen. Also das hat man dann auch bei denen gesehen, wenn man das so ein bisschen hochgeschraubt hat, quasi noch die Brenzlichkeit der Situation, dann haben die das auch schon unbewusst, sind die auf Lügen umgesprungen und solche Dinge. Also das ist also diese Beobachtereffekte tatsächlich eine recht substanzielle Geschichte sind in diesem Bereich.
Was mich mal interessieren würde, jetzt vielleicht auch aus deiner persönlichen Sicht, mit deinem Hintergrund als Psychologe.
Philosoph.
Ja, Philosoph, aber nein. Mit psychologischem Hintergrund. Du befasst dich ja relativ viel mit Psychologie. Läuft dir auch damit rein, so ein bisschen, oder?
Naja, ein bisschen mit den Beobachtereffekten.
Ja, okay. Nicht so. Wie ist denn das aus deiner Sicht? Merkst du das vielleicht auch in deinem Alltag, dass Leute davon betroffen sind? Also mir geht's halt öfters so. Wenn ich mit meinem Bruder telefoniere zum Beispiel, der hat halt ja nicht immer so ein optimales Netz. So ich weiß nicht, E-Plus? Soll man da den Namen sagen? Okay.
Von E-Plus meinst du?
ja, ich glaube, sowas war das.
E-Plus war es nicht.
Da ist halt der Empfang immer relativ schlecht und dann fallen auch mal so Sachen, ja, vielleicht wirst du ja überwacht, ja. Und ja, ich denke so vor 2-3 Jahren war es dann so, okay, der Empfang ist halt einfach Mist, Murks. Und heute ist es, vielleicht wirst du überwacht. Und das habe ich halt schon bei mehreren Personen festgestellt. Merkst du das irgendwie auch so, dass sich das verändert in der Gesellschaft?
Das ist schwer zu sagen. Also das Problem ist, als Datenschützer, auch als Aktivist, muss man immer noch versuchen, so ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. Ich bin da auch im Club immer sehr dagegen eingetreten, dass man so sehr überzogene Argumente bringt. Also dass man irgendwie sagt, ich fühle mich total überwacht und ich habe total Angst und ich komme nicht mehr klar. Also das ist irgendwie was, das versteht keiner, weil so fühlt sich letzten Endes keiner. Ja, gibt's so ein paar Paranoiker im Club, die sich so fühlen. Ich glaube denen das auch, aber...
Ja, und wie, man schickt mir nochmal eine unverschlüsselte
E-Mail. Aber es ist halt eben kein gutes Argument, wenn man an die Öffentlichkeit rantreten will. Ja? Da sollte man schon versuchen, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Und da gibt es aber dann tatsächlich, wenn man ein bisschen feiner sucht, das ist ja eben das, was ich versuche, so in diesem Bereich zu machen, gibt es dann tatsächlich auch so einige sehr reale Sachen zu beobachten und zu konstatieren, die uns auch gegenwärtig schon betreffen. Jetzt in diesem Bereich psychologische Effekte ist jetzt natürlich erstmal ein bisschen hypothetisch mit den Beobachtereffekten, dass die tatsächlich auch so verursacht werden. Das ist einfach was jetzt noch nicht untersucht ist. Ich versuche da nochmal Gelder ranzukriegen, gerade für psychologische Studien, ist aber ein bisschen schwierig. Und was man aber im Moment zum Beispiel schon beobachten kann tatsächlich, und das ist eine ganz wichtige Geschichte, ist, dass viele Hilfesuchende von sozialen Hilfsangeboten, Drogensüchtige und Problemfamilien, diesen Hilfsangeboten fernbleiben mit der Begründung, sie wüssten nicht, wo die Daten dann noch auftauchen würden, dass sie irgendwie Probleme haben und dass sie irgendwas machen. Und die haben halt eben nur so im Hinterkopf das, was, das ist eine ganz wichtige, können wir gleich mal drüber reden, eine ganz wichtige Geschichte. Die denken halt, das, was so viele Leute denken, die da oben, die Mächtigen, die haben jetzt irgendwie diese Möglichkeiten, alles zu überwachen, so, die wissen alles von mir, können alles von mir wissen und dann, die sind auch alle vernetzt und das landet dann irgendwie auch beim Sozialamt oder irgendwo, wo ich Geld will oder wo ich einen Job machen will, beim Arbeitsamt oder sonst was und dann habe ich den Salat, ja.
Das heißt, das sind irgendwie Leute, die zum Beispiel bei einer Drogenberatung oder Jugendamt irgendwie anrufen oder.
Ja, sowas zum Beispiel bleibt ganz viel weg. Und was auch wegbleibt inzwischen, was wir jetzt viel gehört haben, sind Informanten bei der Presse zum Beispiel. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, zum Beispiel jetzt auch in der Verbindung mit der Telekom-Affäre. Wo dann halt eben Informanten, die für unser, das muss man sich ja auch vor Augen halten, dass Informanten ja nicht irgendwelche Spitzel oder Petzen sind oder sowas, sondern ein ganz wichtiges Grundfundament unserer Demokratie und der freien und unabhängigen Presse. Ja, die freie und unabhängige Presse funktioniert nicht ohne Informanten. Also die kommen nicht in diese geschlossenen Systeme, in diese Wirtschaftsordnung rein, in diese geschlossenen politischen Ordnungen, wenn sich die Leute da darauf verabreden, wir machen jetzt mal hier ein bisschen Schweinereien und wir halten alle dicht, dann kommt man von außen da nicht dran. Es sei denn, wir machen irgendwelche Fehler. Sodass Informanten tatsächlich auch eine sehr wichtige Funktion ausfüllen und ohne die Presse auch nicht so funktionieren könnte. Und die bleiben jetzt halt auch weg, weil die ja dann halt eben auch gesehen haben mit der Telekom-Affäre zum Beispiel, der Datenschutz kann uns gar nicht schützen. Ja? Die machen sowieso, was sie wollen. Die haben die Mittel dazu, die haben die Gelder dafür, die müssen das nur irgendwo in Auftrag geben und dann passiert das. Ja? Da kann ich gar nichts gegen machen. Und dann bin ich meinen Job los und meinen Ruf los und das ist alles persönlich, sage ich lieber nix. Ja? Und das sind tatsächlich jetzt schon sehr reale Phänomene, die wir jetzt schon beobachten können, wo es jetzt natürlich an so ein bisschen randständige und außergewöhnliche Situationen geht, die da betroffen sind. Aber das ist natürlich was sich dann ausdehnen kann. Also man kann natürlich selber auch in so eine Situation kommen, durch irgendwelche unglücklichen Umstände oder weiß der Himmel, was passiert. Und dann können sich natürlich auch die äußeren Umstände ändern, dass man plötzlich politischer Oppositioneller wird oder sowas, weil man mal ein bisschen eine Radiosendung gemacht hat zum Beispiel zu einem bestimmten Thema.
Und ja, dann hat man auch gebrandmarkt.
Ja, dann genau, hat man das gleiche Problem. Das ist natürlich was jetzt schon eine sehr reale Auswirkung ist.
Ja, oder wenn du mit jemandem Kontakt hast, der vielleicht einen terroristischen oder einen kriminellen Hintergrund hat, das musst du ja auch nicht unbedingt wissen, wenn dieser Kontakt mehr oder weniger zufällig ist.
Ja, aber ich meine, das wird sich dann schon klären. Also ich glaube, da gibt es in Amerika natürlich so ein paar exotische Fälle, von denen wir gehört haben, wo man dann, gab es mal einen Pakistani, der ist so eine Woche nach dem 11. September in die USA gereist und hatte sich angemeldet für eine Flugschule. Der ist verhaftet worden und saß 3 Jahre ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis und ohne jemals einen Anwalt zu sehen. Aber das ist dann halt auch immer so Einzelfälle. Da kriegt man jetzt auch keine allgemeine Bedrohung raus aus solchen Geschichten.
Da sterben dann wieder mehr Menschen bei Autounfällen. Ne? Mhm. So gesehen.
Ja. Nee, aber was diese neueren Fälle jetzt indizieren, ist natürlich, dass Überwachung tatsächlich jetzt schon eine reale Bedrohung ist. Und eine ganz andere wichtige Sache, die noch indizieren, die ich gerne auch immer anklagen möchte, ist, dass der Datenschutz auch so nicht funktioniert, wie er im Moment konzipiert ist. Ja, denn normalerweise könnte man ja jetzt den Drogensüchtigen, den sozial Schwachen und den Informanten sagen, wir haben hier den Peter Schaar und wir haben hier eure Betriebsdatenschutzleute und wir haben hier so einen riesigen Rechtskanon Datenschutz und da ist das alles geregelt und juristisch verbindlich festgeschrieben und da kannst du dich drauf verlassen. Jetzt musst du dich mal nicht dein Verhalten hier einschränken oder deine Grundrechte einschränken. Das kannst du alles mal schön weitermachen. Und das funktioniert aber eben nicht, weil der Datenschutz gar nicht verständlich ist für die meisten Leute. Ja, das Problem des Datenschutzes ist ja eigentlich, die Aufgabe des Datenschutzes ist ja eigentlich, die informationelle Selbstbestimmung zu erhalten. Die informationelle Selbstbestimmung ist halt so eine, kann man kurz mal rekapitulieren, ist halt aus den 80ern im Rahmen der dieser Volkszählungsproteste rausgekommen. Und das ist ja eigentlich eine sehr weise Bemerkung, die diese Verfassungsrichter da gemacht haben. Die haben ja gesagt, wir müssen eigentlich jederzeit in der Lage sein, über alle Informationen Bescheid zu wissen, die irgendwo über uns rumliegen. Denn wenn wir das nicht wissen, dann müssen wir befürchten, dass eventuell jemand, der uns was Böses will oder der irgendwie in der Lage ist, uns damit zu schaden, prinzipiell an diese Informationen rankommt. Und wenn das der Fall sein könnte, dann würden wir uns möglicherweise vorsichtig verhalten und gar nichts mehr sagen oder nichts, bestimmte Sachen nicht mehr machen und würden uns sozusagen vorgreifend in unserem Verhalten einschränken. Und das ist halt eben was, was für eine Demokratie nicht tragbar ist. Eine Demokratie besteht aus freien Menschen per Definition. Ja, das ist ein Zusammenschluss von freien Menschen, die halt eben dann nicht vorgreifend ihr Verhalten einschränken, weil sie Angst haben, dass irgendjemand irgendwas Schädliches über sie weiß. Das funktioniert nicht. Sodass das also eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Recht ist und eine ganz wichtige Beobachtung auch, die da die Verfassungsrichter damals gemacht haben. Und das ist halt eben das, was der Datenschutz jetzt beschützen soll, was der Datenschutz gewährleisten soll. Und das Problem ist aber, dass er versucht, es zu tun, indem er so einen riesigen, komplexen Rechtskanon aufstellt, der von Politikern und Juristen vertreten wird. Ja? Und damit reicht er aber genau das Gegenteil. Denn wenn ich natürlich versuchen muss, eigentlich dem Durchschnittsbürger irgendwie ein Wissen davon zu vermitteln, wo jetzt Informationen über ihn gespeichert sind und wie er damit umgehen kann, dann müsste ich ja eigentlich dem das genau ganz klar erklären und das so eine sehr hohe Transparenz schaffen. Aber wenn ich natürlich so einen riesigen, komplexen Rechtsapparat dazu stelle, der dann von komischen Leuten vertreten wird, die nicht so einen hohen Vertrauensbonus in der Bevölkerung haben, dann annulliert sich das sozusagen selber, ja. Das ist irgendwie so das. Und das ist ja eben genau das, was dann auftritt. Wenn die Leute dann sagen, ich habe mich jetzt hier in meinem Verhalten eingeschränkt, ich habe jetzt diese Beratung nicht wahrgenommen, weil ich weiß gar nicht, was Datenschutz ist und wie das funktioniert, dann ist das genau der Effekt, ja. Und das ist dann genau die Realität. Das sagen mir dann, ja. Hatte ich mich jetzt letzte Woche in Kiel mit den Datenschützern vom ULD drüber unterhalten und die haben mir dann gesagt, naja, aber das ist ja nicht realistisch und das ist ja nicht die Realität, woran die sich da orientieren und sowas. Und dann muss ich aber sagen, nein, das ist genau die Realität. Ja. In der informationellen Selbstbestimmung geht es darum, wie wir damit umgehen, was wir da empfinden, was wir denken, wie diese Situation ist. Und da muss ich genau davon ausgehen, wie diese Leute das empfinden und nicht denen sagen, ihr seid ja unrealistisch, hier kauft euch mal ein paar Gesetzesbücher und dann könnt ihr damit ein bisschen kompetenter umgehen. Das ist eben nicht der normale Fall und deswegen ist der Datenschutz da sehr ineffizient, was die informationelle Selbstbestimmung angeht.
Ja, das ist genau der Punkt, ne? Dass die Leute zwar, es gibt zwar Datenschutzbestimmungen, aber sagen wir mal, die Erfahrung zeigt ja auch, dass es halt nicht hilft, so richtig. Also das Gesetz an sich verhilft sich ja nicht selber zu seiner eigenen Durchsetzung, sozusagen. Und wenn wir jetzt den Telekom-Skandal zum Beispiel jetzt mal angucken, da sind einfach die Daten abhanden gekommen, Datenschutzgesetz hin oder her, ne? So. Und das ist wahrscheinlich das Problem. Ich habe halt mittlerweile auch den Eindruck, dass es immer mehr zum Beispiel für Behörden vernetzt werden, dass beispielsweise das Finanzamt nachgucken kann, wie viele Konten ich habe, solche Dinge. So, und ich meine, ist jetzt vielleicht nicht wirklich richtig, seine Konten nicht anzugeben, aber irgendwo ist natürlich auch ein Misstrauen dann da, was die alles von mir wissen oder nicht und ob ich das noch, dann komme ich vielleicht ins Gefängnis, wenn ich schummel oder so.
Ja, ob man das überhaupt auch richtig gemacht hat, vielleicht weiß man
ja, das ja nicht. Ja, und genau das ist dann das Problem bei der Lohnsteuer. Ich glaube, ich habe noch nie eine wirklich korrekte Lohnsteuererklärung abgegeben, nicht weil ich nicht gewollt hätte, sondern weil ich nicht gekonnt hätte. Es geht einfach nicht. Was sie da alles wissen wollen, keine Ahnung. Ob ich eine Lebensversicherung mit diesem oder jenem Feature habe, keine Ahnung. Ich weiß nur, ob ich eine habe.
Ich habe da noch eine kleine, um das ein bisschen mit Zahlen zu füllen, noch TNS-Mnet, die haben eine Umfrage gemacht und demzufolge fürchten sich 71% der Deutschen davor, dass der Staat unberechtigterweise ihre privaten Daten ausspäht.
Ja, da gehöre ich dazu.
Echt, ja. Und wann ist denn die?
Das muss ich nochmal nachgucken, das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich glaube, so alt ist sie nicht. Ich meine, ich hätte da 2006 oder 2007 im Kopf.
Okay.
Und ich denke jetzt 71% ist natürlich schon...
Ja, da ist der Staatsapparat ja auch ziemlich intransparent, ne? Und also ich meine, ich glaube auch, dass viele Leute den Staat als so monolithischen Klotz wahrnehmen, so dass das ist der Staat. Nicht so sehr, der ist ja strukturiert in Behörden, Ämter, was weiß ich nicht, aber der wird nicht so strukturiert wahrgenommen, glaube ich.
Ja, das ist ja eben genau dieses Problem der Transparenz. Ja, es ist eben keine Transparenz. Die Leute wissen nicht genau, was wer vom Staat über was für Informationen verfügt, wie er die benutzen darf. Das ist alles viel zu kompliziert. Das sind dann alles auch Rechtsanwälte, Politiker, Polizisten und irgendwelche Steuerleute und sowas. Und also man braucht einen ganz enormen Kredit, wenn man da den Leuten abverlangt, dass sie denen vertrauen sollen, ne, mit diesem ganzen Datenschutz, dass die das schon alles korrekt machen und dass das schon alles ganz demokratisch und freiheitlich abläuft.
Ja, ja, und hier geht es eigentlich in dem Fall ja um gefühlten Datenschutz, ne, mehr oder weniger.
Naja, eben, also, das ist eine gefühlte Qualität.
Das ist genau der Effekt ausnahmsweise.
Eine gefühlte Freiheit.
Wo ich den Leuten schlecht vorrechnen kann, warum das jetzt alles toll ist.
Wo ich auch noch ein Missverhältnis sehe, ist irgendwie, wir haben gerade gesagt, der Staat ist irgendwie intransparent in seinen Maßnahmen, in seinen Handlungen. Aber auf der anderen Seite wird der Bürger für den Staat immer durchsichtiger. Und ich denke, es sollte eigentlich genau andersrum sein.
Das sollte andersrum sein, ja.
Ja, wir haben über die persönliche Freiheit gesprochen. Ich denke, das ist ja in unserer Demokratie so eigentlich das höchste Gut, was ich auch täglich merke. Es geht ja nicht darum, dass ich alle 4 Jahre mal irgendwo ein Kreuz mache. Das ist ja nicht das, was ich wirklich effektiv fühle, sondern effektiv fühle ich, dass ich im Prinzip überall hingehen kann, im Großen und Ganzen das sagen kann, was ich denke und das auch veröffentlichen kann und dass sich auch andere Leute dazu äußern können.
Ja, und das ist eben ein Gefühl, das so ganz akut gefährdet ist von den Überwachungsmaßnahmen.
Mhm. Ja, ich kenne jemanden, der aus Rumänien kommt, beziehungsweise in Rumänien lange Zeit gelebt hat oder aufgewachsen ist auch, so mehr oder weniger. Und der hat auch erzählt, dass es da halt, wenn man sich nicht gut kennt, man immer so das Gefühl hat, na, dem erzähle ich jetzt mal lieber nicht alles, wer weiß, weil da gab es halt auch akute Überwachung und der Staat, sage ich mal, als monolithischer Klotz hatte da überall so seine Spitzel so ein bisschen drin. Oder beziehungsweise auch bei der Stasi, ne, da wusste man ja auch nie so genau, wer jetzt dazugehört und so. Da hat man dann auch immer dieses, lieber mal in der Öffentlichkeit schon mal gar nichts sagen. Und auch unter Freunden und so, man weiß ja nie, mit wem was zu tun hat.
Ja, in der DDR war ja das große Problem, so viel Daten, wie da erhoben wurden, konnte sich dort niemals irgendwer anhören oder ansehen.
Ja, aber das wussten die Bürger ja nicht.
Genau, das ist genau das Problem, was du ja auch im Supermarkt hast. Du weißt nicht, ob jemand hinter dem Bildschirm sitzt an der Kamera, aber die Kamera ist halt da und allein dieses Gefühl ist ja das, was quasi die Bedrohung auslöst.
Wobei man es inzwischen ja gut verarbeiten kann. Das denken halt eben auch viele Leute bei der Vorratsdatenspeicherung, was wollen die denn mit dem ganzen Zeugs, können die eh nicht bearbeiten. Mhm. Aber das machen ja alles Programme, es läuft ja alles voll automatisiert, ab diese ganzen Profiling-Geschichten, ja. Scoring-Geschichten, da braucht man ja keine Personal.
Das ist dann so interessant, wenn man seine eigenen Finanzdaten mal in den Computer eingibt, in der Tabelle und dann vielleicht nach verschiedenen Kriterien filtern oder sortieren kann, kriegt man plötzlich Daten raus, so hoppla, ich habe so viel Geld dafür ausgegeben im letzten Jahr, so das, was einem sonst nicht präsent war, das kriegt man erst durch den Datenberg, kann man so rauskrapschen dann.
Genau aus dem Grund mache ich das nicht.
Ja, sei froh.
Das würde mich nur deprimieren.
Ja, genau. Ja gut, könnte aber auch helfen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch ein kleines Lied. Jetzt haben wir wieder diesen Schlafeffekt. Mein CD-Player ist nämlich wieder eingeschlafen. Geht aber jetzt weiter. Ich habe mitgebracht Sicherheitswahn, nochmal von Bundestag United. Hier ist der Nordfunk des Chaos Computer Club Mainz auf Radio Rheinwelle 92,5. Im Studio sind der Tanjev, der Philipp und heute zu Gast aus Berlin der Sandro. Wir haben uns ein bisschen über Überwachung unterhalten.
Über Überwachung.
Was Wachung so alles bewirken kann. Und so ein bisschen auf die Gefahren auch hingewiesen und auf Effekte, die in den Medien oft ein bisschen zu kurz kommen und so. Eine weitere Gefahr, die man ja immer wieder mal von Datenschützern zu hören kriegt, ist, was ist eigentlich, wenn diejenigen, die diese Technik benutzen, ausgetauscht werden durch zum Beispiel Neuwahlen oder sonst irgendwelche Sachen. Und wenn wir mal einen Staatsapparat kriegen, der nicht so freundlich ist oder dergleichen, beziehungsweise vielleicht auch der Themenkomplex Überwachung in totalitären Staatsstrukturen, was ja durchaus auch realistisch schon vorkam, wenn auch nicht in Deutschland.
Naja, klar, in China zum Beispiel.
Nicht in den letzten 10 Jahren. In China zum Beispiel, ja.
Ich meine, das generelle Problem mit dieser Totalitarismus-Geschichte ist, man darf das eigentlich nicht seriös anbringen. Also ich habe da halt immer wieder Probleme gehabt bei Diskussionen oder in irgendwelchen Geschichten, dass man sobald man anfing mit der Totalitarismus irgendwie was zu argumentieren, dann wurde man so als unseriös abgewunken oder mir sagt, damit können Sie nicht kommen, wir sind doch jetzt hier in der Demokratie, ist doch alles sicher und alles super. Aber und da haben Sie natürlich auch recht. Also was zum Beispiel ja auch aus dem Club oft kommt als Argument oder auch von anderen Stellen, ist, dass man dann sagt, Überwachungstechnologie macht totalitär oder produziert totalitäre Strukturen oder irgendwie sowas. Also aus dem linken Umfeld kommt es oft so, dieses Argument. Das stimmt natürlich nicht. Also dadurch, dass ich sozusagen die Technik von Orwell bekomme, bekomme ich noch nicht den dystopischen Staat, der dahinter steht. Ja? Das hängt auch, würde ich auch in keiner Weise irgendwie verursachen sehen. Aber was man natürlich einbeziehen muss, und da ist man gerade in Deutschland historisch ganz wichtig in der Pflicht, ist, dass diese soziotechnischen Strukturen, die man aufbaut jetzt im Moment, ja, soziotechnische Strukturen, sagen wir, für die Überwachungstechnologien und dann die konkreten Organisationsstrukturen, die da drumherum ausgebildet werden, um die zu bedienen und effizient zu handhaben. Diese Strukturen, die sind natürlich sehr viel langlebiger und sehr viel dauerhafter und subsistenter als die politischen Systeme, die da drumherum leben. Ja, also wenn man das einfach mal so historisch sieht, wir haben ja jetzt keine Formel gefunden, wie sich politische Systeme so im Verlauf der Jahre abwechseln. Aber wir hatten in Deutschland zwei ziemlich schlimme Diktaturen nur in den letzten 100 Jahren und man hat übrigens auch zur Zeit der Weimarer Republik war man sich total sicher, dass die Deutschen ein hochzivilisiertes Volk sind und niemals wieder einen Krieg anfangen würden nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Ein paar Jahre später war dann der Zweite Weltkrieg da. Da sollte man sich also nicht drüber wegtäuschen, dass man jetzt ein Patentrezept gegen Totalitarismus gefunden hätte. Und da ist dann natürlich das Problem, dass diese Strukturen, die wir dann haben, diese soziotechnischen Überwachungsstrukturen, immer noch im gleichen Maße zur Verfügung stehen werden, wenn tatsächlich dann mal sich die Systeme ändern sollten. Kann ja nicht, muss jetzt nicht bald sein, nicht in 10, 20 Jahren, aber vielleicht in 50 Jahren oder in 100 Jahren. Ne? Und dann hat man natürlich ein ganz erhebliches Problem, weil diese Technologien, die uns jetzt, haben wir ja schon besprochen, nur einen relativ geringen Nutzen gegen relativ hypothetische Gefahren bringen, also eigentlich relativ überflüssig und in erster Linie teuer sind, dass die dann in dem Moment ein ganz erheblich hohes repressives Potenzial ausbilden. Das ist sowas, was allen Präventivtechnologien in die Wiege gelegt ist und was auch schon in der Sicherheitsforschung seit den 80er Jahren diskutiert wird. Gary Marx ist so ein bekannter Sicherheitsforscher, der das 88 das erste Mal rausgestellt hat. Denn wenn ich präventiv überwache, ja, dann überwache ich ja alle auf bestimmte Gefahren hin. Und das Problem ist aber, dass ich natürlich in den Technologien selber nicht eingeschrieben habe, was jetzt konkret die Gefahren sind. Ja, im Moment geht es jetzt natürlich um Terror und tatsächlich so ein bisschen bedrohliche Gefahren auch für die Demokratie. Mhm. Aber wenn dann natürlich ein Diktator rankommt, dann kann der sagen, naja, für mich sind Gefahren jetzt alle, die mir irgendwie ans Zeug wollen oder alle, die irgendwie anders denken als ich. Der definiert es dann einfach anders. Das kannst du dann in die Maschine einprogrammieren. Dann ändert die ihren Funktionsspielraum ganz normal, ohne dass du irgendwie groß was machen musst. Und schon hast du diese ganzen Präventionstechnologien umfunktioniert in Repressionstechnologien, ja, mit einer simplen Definitionsänderung. Und dann hast du natürlich den Salat, ja, dann hast du sozusagen einen riesigen Apparat repressiver Technologien, der innerhalb kürzester Zeit in der Lage ist, alle auch nur potenziell Oppositionellen auszuschalten, zu melden und weiter zu verarbeiten. Ja. Und das ist natürlich so, das ist so ein Potenzial, dass man in diesen Präventionstechnologien, in diesen Präventionsstrukturen auch bei der Polizei ganz klar sehen muss, dass man auch adressieren muss. Und wo ich auch finde, dass man historisch naiv ist an dieser Stelle, wenn man sagt, man darf da jetzt nicht mit dem Totalitarismus-Ding kommen. Ja, weil das ist nämlich genau ein Potenzial, ein Funktionsspielraum, den diese Technologien bevorzugt anbieten, den sie sehr viel besser anbieten als die tatsächlichen kriminalistischen Nutzen, die sie jetzt im Moment haben. Und daher ist es aus meiner Sicht ganz sicher diskutabel und bemerkenswert und in keiner Weise unter den Tisch zu kehren.
Obwohl es im Moment nie so aussieht, als wenn das eine reale Gefahr sei.
Nö, natürlich nicht. Aber ja, ich meine, wir haben eine Verantwortung für die Zukunft. Das ist genauso wie mit Klimaschutz oder sowas. Wir müssen auch die Freiheit für die Zukunft schützen. Mhm. Und das bedeutet halt eben, dass wir nicht solche Strukturen aufbauen. Und dann fände ich es auch immer sehr seltsam von Politikern, die da irgendwie... Die da Grenze an Gräber legen und dann immer da große Reden schwingen. Wir müssen uns erinnern und wir dürfen die Erinnerung nicht verblassen lassen und bla 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 und der Krieg und so, alles schlimm und furchtbar. Und hintenrum bauen sie aber die ganzen Institutionen und die ganzen Lehren, die man eigentlich verkörpert, materialisiert aus diesen Erfahrungen gezogen hat, erodieren sie alle. Ja? Die bauen sie alle wieder ab. Die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die wir uns ausgedacht haben als Bevölkerung nach diesen Schreckenserfahrungen, werden alle wieder abgebaut. Ja? Mhm. Und man ermöglicht eigentlich wieder das gleiche System. Also man stellt sozusagen wieder eine willige Basis dafür her, technisch gesehen. Ja? Das heißt, soll in keiner Weise verursachend gemeint sein, dass es jetzt irgendwie das produziert, aber es wäre halt eben was sehr effizient davon genutzt werden kann.
Man schafft so den Nährboden dafür, mehr oder weniger.
Nö, das will ich auch nicht sagen. Das sind andere Prozesse, die dann letzten Endes dazu führen. Aber also auch ganz andere Prozesse. Ja. Nee, man begünstigt es auch nicht, aber man gibt dem halt Werkzeuge an die Hand. Ja? Man schafft Waffen, die sich gegen einwenden können in der Zukunft.
Die Geister, die ich rief.
Ja, das heißt, das Einzige, was wir aus der Geschichte lernen können, ist, dass wir nichts aus der Geschichte gelernt haben.
Genau, ja.
So gesehen.
Ich denke, noch eine große Gefahr ist, ich meine, das sind natürlich jetzt sehr, sehr hypothetische Überlegungen, aber wenn es mal irgendwie passieren sollte und du so einen enormen Überwachungsapparat hast, ist es natürlich umso schwerer, dass sich da mal irgendwie noch eine demokratische Bewegung entwickeln kann.
Ja, du meinst in diesen, wenn es dann mal soweit ist?
Genau, ja. Für den Fall.
Nee, klar, das ist ja genau das Problem. Ich habe auch an anderer Stelle schon mal argumentiert in einem anderen Artikel, dass das Widerstandsrecht eigentlich ad absurdum geführt wird mit präventiven Überwachungsmaßnahmen, weil das sozusagen, wenn du so einen sehr ausgebauten präventiven Überwachungsapparat hast, dann hast du eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, effizienten Widerstand zu leisten. Ne? Widerstandsrecht ist ja ein sehr, sehr wichtiges Menschenrecht und Verfassungsrecht, auch bei uns in Deutschland, dass man in der Lage sein soll und auch dazu aufgefordert sein soll, wenn sich totalitäre Strukturen entwickeln, Widerstand zu leisten. Und das ist aber mit so einem wirklich ausgebauten präventiven Überwachungsapparat gar nicht mehr möglich. Ja? Der weiß schon, dass du Oppositioneller bist, bevor du das überhaupt weißt. Ja? Der stellt Profile an, mit wem du kommunizierst, was du gelesen hast, worüber du dich informiert hast, welcher Partei du zugehörig bist, was du so gerne kaufst und machst. Das wissen die ja jetzt schon alle, ja. Und da kann natürlich dann ein paranoider Diktator jederzeit sagen, alle, die mir auch nur möglicherweise nicht wohlgesonnen sind, die stellen wir jetzt mal unter verschärfte Konditionen. Ja. Und da ist dann natürlich, die sind sozusagen die Grundlagen für Widerstand schon mal ganz grundlegend abgeschafft.
Okay, das heißt, das sind eigentlich alles relativ aus heutiger Sicht abstrakte Gefahren erstmal, die jetzt nicht so spürbar werden, ne? In der ganzen Debatte.
Nö, ich meine, das ist halt eine Verantwortung für die Zukunft, die man hat. Ja? Man muss ja nicht irgendwie jetzt Waffe bauen, die man überhaupt gar nicht braucht, die völlig sinnlos ist, ineffizient und teuer, aus irgendeinem übertriebenen, medienverirrten Aktionismus heraus und die sich dann nachher auch noch ganz fatal gegen einwenden kann.
Ja. Jetzt sind wir raus. Jetzt ist gerade ein Kollege hier aus dem Nachbarstudio reingeplatzt. Kosten-Nutzen-Rechnung haben wir eigentlich eben auch schon ein bisschen gesagt. Bringt nicht so sehr viel, diese ganze Technologie. Die Vorratsdatenspeicherung besteht aus einer recht fragwürdigen Studie quasi, die das dann rechtfertigen soll. Ist das generell so ein Problem mit Überwachungstechnologien, dass die einfach mal so eingeführt werden, ohne dass jemand mal wirklich nachrechnet, was das jetzt eigentlich effektiv bringt? Oder?
Ja, das ist immer so. Das ist auch ein wirklich ganz frappierendes Problem. Das sehen wir auch in der Sicherheitsforschung, dass die Maßnahmen werden erst entwickelt auf so einer hypothetischen Basis. Das wäre mal gut, wenn man das hätte. Und dann werden die mit viel Lobbyismus verkauft und danach wird dann erst ermessen, ob die überhaupt in irgendeiner Weise effizient sind oder effizient sein können. Das ist irgendwie immer so. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, die der Geschichte so ein bisschen anhaftet, dass man natürlich nicht vorhersagen kann, wie effizient das dann sein wird. Aber es gibt ja dann doch auch Verfahren, wie man das testen kann oder wie man das im kleineren Rahmen erstmal machen kann. Im Moment ist es ja tatsächlich aber so, dass diese Sachen einfach entwickelt werden, von der Rüstung verkauft werden, von den Kriminalämtern eingekauft werden und uns dann irgendwie politisch aufoktroyiert werden. Und das ist natürlich keine Reihenfolge, keine Abfolge, die wir noch akzeptieren sollten. Da müsste man halt schon früher einschreiten.
Man müsste das vorher abschätzen. Ne? Ja, man sieht das eigentlich auch in anderen Projekten, zum Beispiel mit der Gesundheitskarte, wo alle Rechnungen, die mal aufgemacht werden, dann sagen, irgendwie ist das nicht so ein lohnendes Projekt. Und das wird aber jetzt durchgebaut. Also hatte ich jetzt den Eindruck, dass das da ganz ähnlich ist. Oder, wo irgendwelche Sicherheitsschlösser verbaut werden, ist ja auch ein Sicherheitsaspekt, wo die Leute eigentlich gar nicht nachgucken, ob das überhaupt was bringt. Aber wir hatten ja auch mal eine Sendung hier zum Thema Sicherheit. Sicherheit ist ja nicht nur, dass man irgendwas, was sicher aussieht, installiert, sondern dass man sich mal ordentlich Gedanken macht, gegen was man sich überhaupt absichern möchte und so weiter. Und ich glaube, das fehlt auch ein bisschen in der Debatte, ne? Dass man vorher mal definiert.
Ja, der ganze Sicherheitsbegriff ist auch eine schwierige Thematik, schwieriger Begriff, den man auch halt sehr viel facettenreicher eigentlich und sehr viel größer anlegen müsste. Zum Beispiel ein anderes Argument, das man natürlich auch sagen kann, es gibt ja immer so diese Gegenabwägung Freiheit gegen Sicherheit und wo da jetzt das größere Bedürfnis liegt. Und man kann natürlich, wenn man diese Gefahr sieht oder diese Tendenz von Überwachungstechnik, sich da repressiven Systemen anzudienen, kann man natürlich sagen, dass da auch ganz konkret Sicherheit gefährdet ist. Ja, Überwachungstechnik in solchen Systemen gefährdet auch Sicherheit, gefährdet auch ganz real physische, leibliche Sicherheit von tausenden Menschen. Im Moment auch schon in China zum Beispiel wird Überwachungstechnik dafür genutzt. Und das ist dann halt eben auch ein Sicherheitsaspekt.
Das ist auch aus meiner Sicht ein Punkt. Du hast dieses, ja, im Prinzip angesprochen, wie viel Sicherheit brauchen wir, wollen wir. Da findet doch jetzt nicht wirklich so ein Disput statt. Ja? Also was mir so ein bisschen fehlt, zum Beispiel, mal um das Postgeheimnis mal als Beispiel ranzuziehen, das existiert ja jetzt schon relativ lange. Ja? Das hat sich halt so über die Jahre auch so ein bisschen moralisch eingebürgert, dass es halt einfach nicht in Ordnung ist, irgendwelche Briefe aufzumachen. Ich finde bei E-Mails, die halt ja nicht wirklich jetzt greifbar sind, digital, ist da irgendwie die Hemmschwelle weitaus geringer. Vielleicht, weil es nicht real ist, aber vielleicht auch, weil diese moralische Entwicklung in der Bevölkerung so ein bisschen fehlt noch. Was aus meiner Sicht da halt auch ganz wichtig ist, dass man da einen gewissen Disput herstellt, dass man sich vielleicht auch in der Bevölkerung einfach offen darüber unterhält, wie viel Sicherheit brauchen wir, wie viel Sicherheit haben wir und wie viel Freiheit sind wir oder ist jeder Einzelne bereit aufzugeben, um halt diese Sicherheit, diesen Sicherheitsgewinn dann auch letztlich zu bekommen.
Nee, das ist ganz klar auch eine Diskussion, die fehlt. Es fehlen dann sowieso eine ganze Menge Diskussionen und dass wir diese Diskussion nicht haben, führt ja auch dazu, dass das so tagespolitisch nach irgendwelchen Medienhypes und Medienpanikattacken gesteuert wird alles. Wir müssen uns ganz sicher über den Sicherheitsbegriff unterhalten, müssen ganz sicher auch aufklären, inwiefern aktuelle Sicherheitsmaßnahmen, kurzfristige kriminalistische Sicherheitsmaßnahmen Freiheiten einschränken, was das auch in größerer Hinsicht bedeutet, was das bedeutet im Hinblick auf das Grundgefüge unserer Demokratie, was das bedeutet für die Zukunft unserer Demokratie, so zu handeln und sich so auszurichten und diese Dynamiken auch so zuzulassen. Und wir müssen halt eben auch ganz wichtig, die Überwachungstechnik an sich, diese soziotechnischen Strukturen, die sich ausbilden, politisieren und thematisieren. Ja? Also nicht nur so abstrakt sozusagen über Sicherheit reden, ja, nein, wie viel, sondern auch über konkrete Maßnahmen. Wir müssen da auch aufklären, wer diese Maßnahmen entwickelt, wer die einkauft, wer da dahinter steht, mit welchen Interessen, was die effizient bringen, was die kosten und all diese Sachen. Das sind sicherlich alles Diskussionen, die unbedingt eingebracht werden müssen, auch ein bisschen in den politischen Diskurs.
Ja, es ist immer irgendwie so ein bisschen abstrus, dass sich immer ein Innenminister hinstellt und sagt, ja, wir sind jetzt aktuell super bedroht. Ich meine, natürlich hat er andere Erkenntnisse als so der Otto Normalbürger.
Der legt die aber nicht vor.
Ja, ja, gut, das kann er ja auch unter Umständen nicht. Aber ich denke, wie der Sandro auch gerade schon gesagt hat, man sollte vielleicht auch einfach mal diesen Disput wirklich öffentlich führen und mal auch mal hören, was der Bürger dazu sagt, was, ob da vielleicht die Bedrohung, die jetzt Terrorismus darstellt, vielleicht doch nicht so groß ist und vielleicht die Bedrohung, die die Überwachung darstellt oder zu der Überwachung führen kann, vielleicht ein viel größeres Problem ist als diese hypothetische Terrorismusbedrohung.
Ja, glaubst du, dass die Leute, also es quasi die Bürger, tatsächlich auch der Meinung sind, dass Terrorismus ein großes Problem ist? Weil es ist ja nicht so, dass jetzt die ganzen Technologien in Volksentscheiden verabschiedet werden, ne?
Ich denke, klar, Terrorismus gibt es. Den 11. September kennt jeder. Diese Bedrohung kann man ja nie wegdiskutieren. Das ist ja ganz klar. Nur ich denke, das hat sich in den letzten Jahren auch gewandelt. Ja, das hat sich stark gewandelt. Die Bürger nehmen diese ganze Überwachung verstärkt wahr. Und was auch noch ein großes Problem ist, wozu es ja auch schon diverse Untersuchungen gibt, dass halt einfach generell Menschen mit islamistischem Hintergrund oder vielleicht auch mit Kopftuch da generell einfach kriminalisiert werden. Ja? Dass halt da auch einfach das Misstrauen steigt.
Meinst du jetzt von der Bevölkerung eigentlich?
Ja, insgesamt oder? In der Bevölkerung.
Ja.
Dass halt einfach diese Menschen noch weiter irgendwie an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, vielleicht mehr als sie eh schon sind.
Ja, die haben ein bestimmtes Image jetzt.
Ja klar, und das, denke ich, ist auch eine sehr große Gefahr in unserer Gesellschaft, dass halt einfach gewisse Menschen aufgrund ihres Hintergrunds, aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens, wie auch immer, da vielleicht einfach pauschal kriminalisiert werden.
Naja, wobei das jetzt nicht so mit der Überwachungsgeschichte zusammenhängt.
Ja, mehr mit Terrorismus eigentlich.
Terror-Hype, ja. Na, ich glaube, bei dieser ganzen Terrorismusgeschichte muss man auch dringend mal ein bisschen Vernunft reinbringen. Ist ja auch alles sehr überzogen und hypothetisch. Ich meine tatsächlich, es gibt aber auch ein paar Umfragen, die das stützen, zum Beispiel in dieser TESAT-Studie, die ich auch schon mal genannt habe. Die ist übrigens auch frei im Internet verfügbar. Ist ganz interessant, sich das anzusehen. Gab es auch Zahlen, dass Terrorismus nur von 3% der Bevölkerung in Deutschland als wichtiges nationales Problem eingestuft wird und so. Also es ist gar nicht so wahnsinnig stark. Es rangiert in den konkreten Ängsten noch vor, unter Angst im Alter arm zu sein und solchen Geschichten.
Also es ist ja, nicht so eine allerdings auch noch mehr
voluminöse Furcht.
Ja, und der ist ja umso beachtlicher, wie viel Geld dann dafür wirklich rausgeschmissen wird.
Ja, das heißt, wenn wir das mal lassen würden, wäre das Rentenproblem eventuell gelöst, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob gut, das so bestimmt einfach ist.
Ja, aber wenn man so viel Geld in die Renten butterst, das würde zumindest, man könnte es sinnvoll anlegen, denke ich mir.
Es gibt mit Sicherheit sinnvollere Möglichkeiten, das anzulegen als dafür. Du hattest da noch ein paar Zahlen zu,
Nö, jetzt nicht so konkret. Also es gibt aus der Ökonomie natürlich ein paar interessante Geschichten, die also vielleicht mal um die Disproportionen zu nennen. Es gibt mal so eine Tabelle, wo es so um finanzpolitische Unterstützung unmittelbar nach Katastrophen geht, um mal den Eindruck zu sehen, wie hoch das Missverhältnis ist. Da gibt's halt für diverse Erdbeben, Fluten, Hurricanes mit tausenden Toten immer so Beträge zwischen 4, 7, hier sehe ich mal eine 25, 2, 13 Milliarden US-Dollar. Und bei den Terroranschlägen am 11. September mit wesentlich weniger Toten gab es 182 Milliarden US-Dollar als Soforthilfe nach dieser Katastrophe. Das ist natürlich auch ziemlich unproportional in diesem Bereich. Also da muss man sich einfach mal fragen, warum nehmen wir das irgendwie so wahr? Ja? Warum geben wir dafür so viel Geld aus oder sowas? Das jetzt so eine besondere Furcht ist. Und eine andere Geschichte, die zum Beispiel in der Wirtschaft auch diskutiert wird, ist, dass es einfach auch einen sehr linearen Zusammenhang gibt zwischen Armut und Terrorismus in verschiedenen Ländern. Ja? Wenn du dir jetzt islamistische Länder ansiehst, wenn die arm sind, wenn es denen schlecht geht, dann haben die eher eine Tendenz zu Terror. Ja. Das ist einfach so ein ganz normales rebellisches Verhalten, wenn man nichts hat und es wird einem alles weggenommen, dass man dann aufmuckt, ist ja klar.
Ja.
Und wenn man da natürlich diese wahnsinnigen Geldsummen, die man im Moment in diese Terrorbudgets reinfließen, wenn man da ein bisschen mehr in Entwicklung reinfließen würde, in wirtschaftlichen Aufbau oder sowas, dann wird es sicherlich eine sehr viel effizientere Maßnahme auch zur Terrorbekämpfung als die tatsächlich diese ganzen technischen Apparate.
Zumal die uns ja nicht wirklich davor schützen können.
Ja, das kommt sowieso noch dazu, dass alles so eine scheinbare Sicherheit ist,
ja.
Eine Illusions.
Ja, das passt aber eigentlich ganz gut, weil wir haben so diese ganzen Sicherheitstechnologien, dann passiert nichts, weil halt nichts passiert. Das liegt jetzt nicht an den Technologien. Und dann kann man am Ende noch sagen, ja, das war jetzt, weil wir euch so toll beschützt haben.
Ne? Ja, ich habe mal was zum in London gesehen, da gab es ja auch die Anschläge mit den Bomben. London ist ja eine, ich weiß nicht, ob es die Stadt mit der höchsten Kameradichte ist, aber...
Ja, ich glaube, die liegt in Afrika, oder?
Ja?
Gab es da irgendwas, was noch mehr so im Verhältnis jetzt zur Einwohnerzahl oder irgend sowas?
Okay, sie sind auf jeden Fall...
vorne, ganz vorne dabei.
Ja, wenn sie nicht die... gut, das tut jetzt auch nicht unbedingt was zur Sache. Im Prinzip ging es darum, dass man halt diese Anschläge so ein bisschen beleuchtet hat und hat dann auch geguckt, was diese ganzen Kameras da wirklich effektiv gebracht haben. Da wurden dann auch so Zahlen genannt, wie oft jeder Londoner da im Durchschnitt gefilmt wurde. Aber im Prinzip ging es halt darum, dass diese Kameras, man kann damit ja nicht unbedingt auch Anschläge wirklich verhindern.
Die greifen nicht ein, ja.
Richtig. Und die Quintessenz von der ganzen Sache ist halt, dass man mit Hilfe der Kameras dann hinterher feststellen konnte, dass diese Menschen, die diese Bomben gezündet haben, sich gekannt haben. Das war so eigentlich im Umtrieb alles, was man daraus gezogen hat, weil sie halt vorhinein diese Anschläge halt irgendwie Bahnhöfe ausgekundschaftet haben und da zusammen unterwegs waren. Aber ich denke, da muss man ja nicht wirklich...
Gut, das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass sie sich gekannt haben.
Nee, also ich meine, wenn in China irgendwie so 4 Sack Reis gleichzeitig umfallen, ist das vielleicht ein Zufall, aber bei irgendwelchen Bomben in London, da muss man ja nicht wirklich Spezialist sein, um das irgendwie rauszufinden, dass die Leute sich gekannt haben.
Nee, und das haben die jetzt rausgefunden mit Hilfe der Kameras.
Ja, da gab es halt dann Aufzeichnungen, wie sie dann irgendwie zu viert halt in den Bahnhof rein sind mit Rucksack und das sich alles angeguckt haben. Und
es scheint sowieso, dass die Killer-Application der britischen Kameras mehr so die Pannenshows sind.
Ja.
Ja, dafür die eigentlich sind allerdings Videos sehr gut,
ne? gezeigt werden.
Das ist eigentlich das Nette an dieser totalen Kameraüberwachung. Man verpasst keine einzige wertvolle Szene mehr. Ne?
Genau,
ja. Ja, man kann YouTube wieder mit Material füllen. Da gab es auch in Deutschland den Fall, wo irgendwie im Museum hatten die Angestellten eine Kamera auf das Wohnzimmer von unserer Bundeskanzlerin gerichtet. Ich glaube, das ging über ein halbes Jahr oder sogar noch länger. Mhm. Und haben sie da bespitzelt.
Wer hat das gemacht?
Ja, sie haben halt die Kamera, die eigentlich in dem Museum halt irgendwelche Zwecke erfüllen sollte, halt
wahrscheinlich auf das Wohnzimmer so gerichtet. Drehbar, ne?
Ich weiß nicht, ob ich das sehen will.
Ja, das ist halt die andere Frage, aber... Es wird halt auch
genutzt. Genau, waren da keine anderen Wohnungen oder so. Ja, gut. Aber ist ja auch eine Person der Öffentlichkeit, oder wie nennt man das?
Mhm. Wir haben ja vom Club aus schon öfters mal versucht, so Konzepte nach vorne zu bringen, dass man mal die Abgeordneten lückenlos überwacht. Mhm. Um mal erstens müssen die natürlich mit gutem Beispiel vorangehen, wenn sie den Bürger lückenlos überwachen und Transparenz und Konten und so weiter. Aber da haben wir natürlich keinen einzigen gefunden, auch nicht bei den noch so wohlwollendsten grünen, linken Politikern, die da auch nur im Entferntesten sich dazu bereit erklärt hätten. Die machen ja schon ein unglaubliches Gewese um ihre Beraterposten, dass es möglichst keiner erfährt, wie viele Jobs sie neben ihrem 100% Politikerjob noch machen.
Ja, und auch danach und so weiter.
Ja. Naja, fragt sich, wie viel Zeit die überhaupt haben.
Das ist vom Durchschnitts. Ist halt öffentlicher Dienst.
Ich bin auch im öffentlichen Dienst.
Ach, und du, bei dir ist das anders mit der Zeit.
Ja.
Ja, du nimmst deinen Beruf ernst.
Ja.
Ja, dann natürlich nicht. Aber das war bei unseren Professoren auch so. Manche nehmen es sehr ernst und sind da voll auf mit beschäftigt. Und andere haben halt mehr Zeit.
Hm. Ja, was mich vielleicht noch so ein bisschen... interessieren würde, ich meine, das sind natürlich alles relativ hypothetische Überlegungen, teilweise haben wir heute schon Gefahren aufgezeigt, die aktuell da sind. Mich würde interessieren, was man vielleicht zumindest mal auch so als Bürger noch irgendwie machen kann. Ich meine, wir werden natürlich heute kein Patentrezept finden, wir werden jetzt auch keine Anleitungen finden, wie man das alles kippen kann, aber gibt es vielleicht irgendwas, was man irgendwie machen kann?
Ja, also ich versuche immer datensparsam zu sein, aber wie wir ja auch schon vorhin mal erwähnt haben, ist das immer schwieriger, weil im Endeffekt möchte man ja nur auch mal was im Internet kaufen oder so.
Ja, gerade wir Nerds.
Ja, gerade wir Nerds, genau. Das, ich meine so, man kann vielleicht sich mit Sammelbestellungen behelfen oder so. keine Ahnung. Aber das wird halt auch immer schwieriger. Gut, man muss ja auch nicht überall draufklicken, wo es mal blinkt, aber viel mehr ja, fällt mir da nicht ein.
Effektiv kann man wirklich nirgendwo eigentlich.
Nee, ich meine, du kannst entfliehen. Nicht. Du kommst halt nicht am Einwohnermeldeamt vorbei, wenn du irgendwo hinziehst. Du kommst nicht am Kfz, wie heißt denn das, vorbei, wenn du ein Auto haben willst und anmelden musst. Und
Labo dann, heißt es jetzt in Berlin.
Was? Labo?
Labo, ja. Landesamt für Ordnungsangelegenheiten irgendwie so.
Okay. Ja, sowas in der Art, ne? Ja. Genau, und wenn du dann geblitzt wirst, dann gucken die dein Nummernschild nach und so. Das lässt sich halt alles nicht mehr vermeiden. Wenn du über die Autobahn fährst, dann kommst du halt zwangsläufig unter den Mautbrücken zurück und unter den Mautbrücken durch. Und noch bietet kein Hersteller da irgendeine Technik an, um das Nummernschild kurzfristig umzuklappen oder so.
James Bond-mäßig.
James Bond, genau. Nach innen klappen und dann steht oben außen irgendwas ganz Cooles drauf oder so.
Ja, man müsste ja auf seine komplette digitale Kommunikation verzichten. Also das heißt, keine E-Mail mehr, kein Telefon mehr, kein Handy mehr. Ist das wirklich heute irgendwie...
Das ist überhaupt nicht machbar.
Na, meine Devise ist ja schon seit längerem, dass man eigentlich, dass die technischen Experten eigentlich ethisch dazu verpflichtet sind, Gegenmaßnahmen zu entwickeln und anzubieten. Gerade dem technischen Laien, der möglicherweise zu Unrecht unter Überwachungsmaßnahmen leidet oder in seiner Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt wird, dem müssen eigentlich Tools zur Hand gegeben werden, die er auch mit einem Klick einfach anwenden kann, um seine Privatheit zu schützen, um Kryptografieverfahren zu nutzen. Und meines Erachtens sollte man das so machen, dass man das in verschiedene Programme auch gleich einbaut, dass man das sozusagen extra abschalten muss, um es nicht benutzen zu können. Ja, das ist natürlich wo man die technischen Experten noch mal ein bisschen ans Schlafittchen nehmen könnte und denen sagen könnte, eben ihr wärt eigentlich da als Erste in der Bürgerpflicht sozusagen was dagegen zu tun, weil man da natürlich gegen diese massive technische Basis auch sehr gut technisch ansteuern kann. Das ist irgendwie sowas, was man eigentlich machen sollte. Das ist auch eine Art und Weise, wie man sich ganz gut wehren kann. Im Moment gibt es ja auch schon so Sachen wie GnuPG oder PGP ja. Und so weiter. Aber das ist natürlich alles noch viel zu schwierig. Mir selber ist es auch zu kompliziert im Moment noch, diese ganzen PGP-Geschichten.
PGP ist eigentlich, je nachdem, was man verwendet, nicht so schwierig zu
finden. Naja, aber ich will sowas, was so automatisch geht, ohne dass ich mich da schwierig oder dass ich den Schlüssel verliere ich dann immer und das ist blöd.
Ja, das ist das Problem an der ganzen Sache. Wenn du wirklich einen Sicherheitsgewinn haben willst, wenn du zum Beispiel verschlüsselt kommunizieren willst, dann ist es aktuell zumindest noch irgendwie ein Verlust von Komfort.
Das Problem ist natürlich auch, dass dein Kommunikationspartner das unterstützen muss, gerade bei der verschlüsselten Kommunikation. Ne? Es gibt ja noch andere Techniken, aber ich habe ja so ein bisschen den Eindruck, dass wir daran gewöhnt sind, dass alles out of the box erstmal funktioniert und dass wir dann möglicherweise mal Sachen einschränken, wo wir sagen, ja, das ist aber eigentlich nicht so toll, wenn das funktioniert. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich lege eine CD in den PC ein und die startet automatisch. So, und wenn da jetzt ein Virus drauf ist, dann wird halt automatisch gestartet. Das ist halt convenient, also ist halt bequem für viele Sachen, ist aber auch gleichzeitig gefährlich. So. Oder dass zum Beispiel in einem Browser alles, was jetzt so JavaScript ist und Flash ist, alles automatisch ausgeführt wird, wo auch Schadcode drin sein kann. Da könnte man zum Beispiel auch sich denken, dass es standardmäßig nicht ausgeführt wird. Und erst wenn ich sage, ja, auf der Seite brauche ich es aber jetzt dann doch mal, kann ich sagen, okay, die Seite darf es jetzt mal. Und ich glaube, da haben wir irgendwie so, wir gehen falsch rum dran. Erstmal alles zulassen, alles auf uns einpassen lassen und dann selektiv sagen, naja, das will ich jetzt mal lieber nicht und das lieber auch nicht. Anstatt andersrum zu sagen, ich mache erstmal dicht und öffne, lass nur das zu, was ich jetzt eigentlich haben wollte. So.
Naja, so sind wir halt.
Ja, so sind wir halt. Ich habe noch keine Behörde gefunden, mit denen du irgendwie standardmäßig verschlüsselt kommunizieren kannst.
Also auch keine Privatunternehmen teilweise.
Ja, mit dem Datenschutzbeatauftragten geht's.
Ja,
ich habe noch nie probiert, aber die bieten halt zumindest mal ihren Schlüssel an.
Ja, genau.
Aber ansonsten habe ich noch keine Behörde gefunden, bei der das wirklich geht. Ich meine, du kannst schon alles Mögliche im Internet erledigen, kannst auch mit Behörden teilweise E-Mails schicken, aber verschlüsselt?
Teilweise musst du ja schon. Also sagen wir mal, Steuererklärung für Firmen ist ja irgendwie verpflichtend elektronisch mittlerweile. Für Privatleute ist sicherlich auch eine Frage der Zeit. So.
Da herrscht aber auch viel Naivität, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man sich so sicherheitsforschungsmäßig zum Beispiel Sachen ansieht, der Irakkrieg zum Beispiel wurde komplett unverschlüsselt kommuniziert. Das sind irgendwie so Sachen,
die man sich gar nicht mehr vorstellen
kann. Ja, die haben ja komplett über ihre ganze Logistik über unverschlüsselte Telefonleitungen und übers Internet ohne irgendwelche Keys ablaufen lassen. So. Also der Durchschnittsbürger ist sozusagen nicht der Einzige, der davon betroffen ist, von einer Datennaivität.
Auf einer ganzen breiten Front. Ich glaube, unsere Generation, das ist alles noch so neu. Ich meine, Internet und so, das gibt es erst seit 15, 20 Jahren. Diese ganzen modernen Techniken, ich glaube, da vergehen jetzt noch anderthalb Generationen, bis man mal gelernt hat, damit umzugehen.
Das ist übrigens auch eine These von einem ganz bekannten Technikphilosophen, William Ogburn, der hat das als den Cultural Lag bezeichnet, die kulturelle Verzögerung, dass man immer so ein, zwei Generationen braucht, bis man eigentlich eine Technologie so richtig begriffen hat, bis die sich so richtig sedimentiert hat in der Gesellschaft und man die vollen Auswirkungen sieht und bemerkt. Und dann ist man eigentlich erst in der Lage, wirklich effizient darauf zu reagieren und effizientes zu steuern und zu regeln.
Dann hat man sich an jeder Ecke schon mal so gestoßen und weiß, wo es gefährlich ist, ja.
Naja, dann hat sich es auch mal so etabliert, wie es dann letzten Endes benutzt wird. Es gibt ja in der Startphase auch noch viel Veränderungen und sowas.
Das stimmt, ja.
Da sieht man mal wieder, dass die Philosophie doch zu was nütze ist.
Ja, genau. Ich glaube, das ist vielleicht noch ein Punkt, der mich interessieren würde. Wofür braucht man eigentlich Philosophen? Also ich meine, ich finde es unheimlich spannend,
um Philosophieunterricht an Universitäten zu geben. Ganz klar.
Ja, das klar ist ja eine Nutzen. Das ist dein Nutzen sozusagen, den du persönlich draus ziehst. Aber wofür brauchen wir Philosophie eigentlich? Hat das eigentlich irgendeinen praktischen Nutzen?
Na,
also sicherlich hat das sicher.
Ich denke, ich habe schon so ein bisschen praktischen Nutzen. aber ich beschäftige, man kann sich halt als Philosoph auch mit zeitaktuellen Themen beschäftigen, die so ein bisschen noch ihre Selbstfindungsprozesse durchmachen, wie jetzt zum Beispiel die Überwachungsthematik. Und da kann man, glaube ich, als Philosoph ganz gut beisteuern, indem man da so eine allgemeine Perspektive, eine Metaperspektive, diese Fähigkeit zur Abstraktion und Perspektiven überhaupt auch zu entwickeln, anbringt und da halt eben dann der Gesellschaft Alternativen aufzeigt oder Probleme, die vielleicht so nicht so offensichtlich sind, dass man da ein bisschen gestaltend mitwirkt. Das ist schon was man dann gut machen kann. Wenn man natürlich nur Hegel zum 5000. Mal auflegt oder Kant oder so, das ist dann schon weniger relevant aus meiner Perspektive.
Ja gut, man muss halt auf die Situation anwenden, dann hat man Wissensgewinn und einen Vorteil, ne? Wir leben ja auch in einer Informationsgesellschaft. Mhm. Da muss man ja, das basiert ja alles auf Wissen letzten Endes.
Ja.
Tja, unsere Sendezeit ist jetzt so allmählich vorbei. Wir haben noch 5 Minuten Sendezeit. Das war der Nordfunk für heute. Können wir uns schon mal verabschieden. Vielen Dank, Sandro, dass du bei uns im Studio warst.
Ja, danke, gerne. Und tschüss an alle Hörer.
Mhm. Philipp? Danke, dass du im Studio warst.
Ja, wie die letzten Male auch.
Die letzten Male auch. Wir beide sehen uns dann auch wieder. Am 24. Dezember ist der nächste Nordfunk. Es ist Heiligabend, wir werden trotzdem senden.
Boah, ihr seid ja hart.
Ja, wir verraten den Zuhörern nicht, dass diese Sendung vorproduziert werden wird. Wir tun dann so im Studio, als wäre das live. Und senden dann am 24. und wünschen allen einen frohen
Weihnachten. Müssen dann auch so Jingle Bells Geräusche von außen simulieren und sowas.
Das ist eine prima Idee. Ja, das werden wir mal dran denken, genau.
Ja, alles klar. Dann vielen Dank auch von mir nochmal an Sandro. Ich fand es wirklich super interessant.
Und ich spiele jetzt zum Abschluss nochmal ein Stück Musik, was ein bisschen weniger nach Technik klingt, ein bisschen mehr nach handgemachter Gitarrenarbeit. Von Ben Hammond, Worst Kind of Perfect. Und dann damit tschüss, bis zum nächsten Mal.